Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Ein Sieg am Wochenende hat gereicht. Zum ersten Mal in der Geschichte steht ein Deutscher in den Top 16 der PDC-Weltrangliste. Martin Schindler hat es geschafft und ist damit auch erstmals beim World Grand Prix gesetzt. Und diesen Bogen zwischen Swiss Darts Trophy und Vorschau auf den World Grand Prix, den versuchen wir zu spannen in der neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls. Ich begrüße euch, mein Name ist Moritz Kethner und mit mir geht das Ganze heute durch Kevin Barth. Hallo Kevin.
Ja, noch einmal 16 sein, könnte man ja an dieser Stelle sagen. Freue mich, dabei zu sein.
Guter Take. Wenn ihr uns unterstützen wollt, nicht nur uns beide, sondern diese gesamte Podcast-Reise, dann tut das gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung überall dort, wo ihr das könnt. Und schaut am besten vielleicht auch jetzt gerade in die Folgenbeschreibung rein. Da findet ihr zum Beispiel auch einen Link zu unserem Patreon. In diesem Blog begrüße ich dann ausnahmsweise mal nicht unsere Live-Zuschauer, wie das sonst in den Folgen rund um die Majors üblich ist. Müssen mal schauen, also muss sagen, wir sind die übrig gebliebenen. Alle von uns sind irgendwann diese Woche mal weg. Das Duo Kevin und Moritz ist das, was irgendwie noch die Fahne hochhalten kann und deswegen heute den Fahrplan Swiss Darts Trophy hat. Kleinen Blog, was war sonst noch so am Wochenende los? Wir haben den sensationellen österreichischen Erfolg beim WDF World Cup. Wir haben weitere WM-Qualifier. Ich sage jetzt nur schon mal Kenia in die Runde. Und ja, dann wollen wir natürlich groß vorschauen auf den World Grand Prix, der da ja von heute, wo wir aufnehmen, an erst in einer Woche da ist. Aber die Auslosung ist frisch da und deswegen nehmen wir das am Ende auf jeden Fall mit dazu.
War ja dann auch der Grund, warum, vielleicht auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, es ist schwierig, eine Live-Folge zu machen, weil es schwer war, sie zu planen. Wann kommt die Auslosung etc.? Das hätte ja auch noch ein bisschen später sein können. Und dann ist die normale Montag 19 Uhr Zeit halt irgendwann auch nicht mehr zu halten. Deswegen haben wir es gelassen. Kann aber, glaube ich, an der Stelle auch nochmal sagen, dass in diesem Jahr noch einige Live-Folgen anstehen, dass entsprechend eigentlich vor jedem Major-Turnier und nach jedem Major-Turnier das entsprechend geplant ist. Zur WM mit Sicherheit auch einiges, ohne jetzt schon was weiß ich was zu versprechen, aber ich sag mal, das mit den Live-Folgen geht ja bei uns im Herbst, Winter erst richtig los. Also eine weniger jetzt, aber das kommt alles noch.
Ja, und wir haben letzte Woche auch festgestellt, es wird jetzt keine Pause mehr geben. Es war letzte Woche nochmal kurz ruhig und steht jetzt ein Players Championship Block mit 3 Events vor der Brust, dann geht der World Grand Prix los und dann ist wirklich keine wirkliche Pause mehr in diesem Kalender vorgesehen und da stecken wir dann mittendrin in der Major-Saison und sind sehr gespannt, wie das alles vonstatten geht. Am Wochenende war es noch einmal European Tour, das vorletzte Event in diesem Kalender. Die Swiss Darts Trophy wurde gespielt in Basel und es hat sich ein Mann durchgesetzt, der das Ganze jetzt in diesem Jahr schon ein zweites Mal geschafft hat auf der European Tour. Die Rede ist von Stephen Bunting, schlägt im Finale einen überraschend dorthin gekommenen Luke Woodhouse. Debüt für ihn auf der European Tour in einem Finale. Aber Stephen Bunting, das muss man sagen, Kevin, spielt über das gesamte Turnier ein absolut überzeugendes Niveau und ist hier letztlich der verdiente Sieger.
Einmal nicht dreistellig gewesen, ich glaube, da war es eine 99. Sonntag den ganzen Tag über 100 gespielt. Im Endspiel war es eine 103,9, als er sich 8-3 durchgesetzt hat gegen Woodhouse. Da, ja, ein paar Doppelprobleme im ersten Leg, aber danach zweimal 13, einmal 15, 11 Darter, 110er Finish, 13 Darts, 14 Darts. Also der hat das von vorne gespielt in einer Souveränität, die definitiv beeindruckend ist, die auch an die Erfolge auf der Pro Tour bei den Players Championships erinnert, die er dieses Jahr schon hatte. Wahnsinn, in welcher Regelmäßigkeit er das aktuell abrufen kann. Bei Bunting habe ich einfach nach wie vor die Stimme im Hinterkopf, die sagt, ja, warte mal, bis dann bei den Majors die großen Spiele kommen, die muss er erstmal vertreiben bei mir. Aber an diesem Wochenende war er der beste, der konstanteste Spieler, der dann auch einen Matchstart überstanden hat im Halbfinale gegen Kian van Veen. Und ansonsten aber sehr, sehr überzeugend unterwegs war.
Jetzt hast du mir meine zweite Frage gleich weggenommen. Ich hatte hier auf meinem Zettel stehen: Siehst du den Transfer in die Major-Saison? Ich höre da ein lautes Jein. Eher nicht.
Ja.
Man weiß es nicht heraus.
Ja, genau. Wenn es passiert, dann kann man sagen, okay, die Entwicklung war da in diesem Jahr. Und wenn nicht, dann kann man halt sagen, ja, nichts Unbekanntes, was da jetzt passiert. So nach dem Motto, er wird genug Chancen haben, er ist überall dabei, überall qualifiziert und stand, glaube ich, noch nie so gut da. Es ist eigentlich alles bereitet, aber andererseits gibt es auch genug andere Spieler, die formstark sind und denen man es vielleicht im TV noch ein Müh mehr zutraut. Also die Zweifel sind bei mir nach wie vor vorhanden.
Ja, rein vom Niveau hat Bunting das auf jeden Fall im Tank. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass er ein komplettes European Tour Event mit einem Schnitt von über 101 durchzieht. Und das eben ohne, dass jetzt die großen Schwankungen da gewesen wären und der eine große Ausreißer nach oben hier irgendetwas hochgezogen hätte, sondern es war eben konstant über alle Spiele, viermal 100 plus am Finaltag. Das ist ja wirklich ganz stark von Stephen Bunting. Und wenn man mit solchen Leistungen auf Platz 4 in der Weltrangliste steht, ohne überhaupt jemals ein Ranking-Major gewonnen zu haben, dann ist das Aussage genug dafür, was da in den letzten 2 Jahren konstanzmäßig dabei war. Hatte es gelesen, war es achtes Finale in diesem Jahr dann auch schon wieder. Im letzten Jahr ja auch diese Statistik mit 6 Players-Championship-Finals ohne einen einzigen Titel. Also mit Stephen Bunting, mit dem ist irgendwie immer zu rechnen. Ich hatte auch ehrlicherweise mit Marvin vor kurzem drüber gesprochen, da hatten wir Bunting in dem European Tour Viertelfinale und haben auch gesagt, so, ja, gar nicht mitbekommen. Ist so, ja,
Ja,
er war halt
exakt.
dabei, ganz normal. Und jetzt die letzten Bühnen-Events, muss man auch zugeben, World Matchplay war das Viertelfinale noch der große Ausreißer und dann kam jetzt auch erstmal bis auf ein Viertelfinale auf der European Tour. Ja, es war auch ein Sieg gegen Josh Rock auf der World Series dabei, der noch etwas größer war. Ansonsten kam da wirklich 6, 7 Events lang nichts. Und umso schöner dann für ihn dieser Erfolg jetzt hier im Halbfinale Gian van Veen geschlagen. Da war wirklich es spitz auf Knopf, führt 4:0. Aber ja, van Veen, der dann einen einzigen Matchstart verpasst. Ich weiß gar nicht, kommen wir gleich vielleicht zum Thema World Grand Prix in diesem Turnier noch ausführlich drauf. Ist vielleicht dann jetzt erstmal Lou Gothaus an der Reihe, erstes Finale. Es hätte in der ersten Runde schon vorbei sein können. Lukas Wenig kriegt bei 70 Rest keinen Matchstart. Und dann
Ja.
cruist er am Finaltag konstant durch das Turnier. Aber in Runde 2, was war da denn los?
Ja, überrollt Dave Chisnell, spielt 110,7. Ein 13, 2,13 hat er dabei, 121er Finish, 160 zum Match. So stark hat man ihn in dieser Form noch nie erlebt. Zum Leidwesen von Dave Chisnell auf jeden Fall, kommen wir ja auch noch dazu. Und danach war viel so Mitte 90 im Turnierverlauf dabei, auch einmal knapp unter 90. Ich sag mal eher unspektakuläres Weiterkommen gegen Wattimena. Da war dann aber auch ein 12-Darter dabei, ein 108er Finish dabei. Gegen Searle auch wieder so Mitte 90, 127 gecheckt. Da dann auch ein Matchstart überstanden, nachdem er eine 138 kassiert hatte. Da reicht ihm dann ein Break in der sechsten Aufnahme. Und auch das Halbfinale war eng gegen den Überraschungshalbfinalisten Cor Dekker. Beide spielen 89, Dekker verpasst ein paar Doppel mehr und Woodhouse halt mit 70% auf Check. Also ich sag mal, ein Turnier, wo man sich nicht gewundert hätte, wenn es an der einen oder anderen Stelle schon früher zu Ende gewesen wäre. Ein solider, ein konstanter Auftritt, der eigentlich gerade zur richtigen Zeit kommt, ist ja wieder European Championship, wo er letztes Jahr im Halbfinale stand.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe auch mir aufgeschrieben, bei ihm fallen jetzt Grand Prix Achtelfinale und ein Players Championship Viertelfinale im Laufe der Saison noch raus. Und trotzdem wäre die Top 32 für die WM auf dem Weg. Und das ist jetzt so bei Luke Woodhouse, den hat man ja jetzt bei den Majors gar nicht so groß auf dem Schirm. Wenn man jetzt mal vergleicht, das Players Championship Viertelfinale vor 2 Jahren, da ging es gegen Gabriel Clemens raus. Und Luke Woodhouse hält sich total stabil. Ich werfe jetzt auch mal Namen wie Willie O'Connor, Ricky Evans rein, der auch mal vor ja, einigen Jahren ein European Tour Finale gespielt hat und den wir dann jetzt auch nicht mehr sehen, wo man sich fragt, wo sind die jetzt? Aber Woodhouse, der wird konstant immer einen Tacken besser.
Ja.
Gucken wir
auf jeden
mal,
Fall. Andere sind hinter ihm, sind kämpfen drum, sich entsprechend zu qualifizieren, und er ist immer da. Er ist ein Name, den man immer wieder liest und den man jetzt dann halt auch in einem Finale gelesen hat, wo ja er klar im, also wo er nicht richtig mitgekommen ist, wo er sein Bestes gegeben hat, aber das ist schon, glaube ich, ein guter Moment für ihn auch jetzt wieder zu sagen, ja, der Weg ist richtig und ich bin da ganz gut drauf, so insgesamt.
Ja, ich glaube, beim World Matchplay gegen Gary Anderson hat er mir nicht so recht gefallen, aber zuletzt wirklich eine Finalsession auf der European Tour schon vor diesem Wochenende erreicht und ja, echt bin ich mal gespannt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das einer ist, der die Top 16 breaken wird und sagen wird, ich bin jemand, der jetzt zu Major-Titeln durchmarschiert, aber jemand, der eben gut genug ist, sich da immer wieder in gute Ergebnisse zu spielen. Ein Spieler, wo man damit nicht gerechnet hatte unbedingt. Und ich würde sagen, mindestens die größte Sensation auf der European Tour in diesem Jahr, das ist Cord Dekker, du hast den Namen eben genannt. Dieser Mann, geboren in den Niederlanden, Norweger mittlerweile oder vertritt die norwegische Fahne, hat vorher einen einzigen Sieg auf der European Tour eingefahren, war weit, weit abgeschlagen im WM-Race. Und jetzt steht er hier im Halbfinale. Ich würde ja gern sagen, ja, weil er sich irgendwie durchgewurschtelt hat, aber nein, der hat mit jedem Sieg die obere Turnierhälfte da weiter geöffnet und ja, gute Darts gespielt.
Ja und nein. Also ich würde schon sagen, dass die ersten zwei Spiele ein bisschen ruckelig waren und er sich da durchgekämpft hat und durchaus auch von schwachen Gegnern à la Andrew Gilding und Peter Wright letztlich profitiert hat. Also Wright spielt 78, Dekker spielt 80,08. Das war schon mehr Krampf als alles andere. Absolut überragend natürlich das, was am Sonntag passiert ist, als es dann gegen Chris Doby gegangen ist. Doby spielt 107, zweimal 12 Darts dabei, einmal 11 Darts, vergibt aber halt eine Möglichkeit, um das 5-3 zu machen. Dekker hat ebenfalls zwei 12-Darter dabei, der letzte 127er-Check im Decider, als es drauf ankommt. Also das war ein Moment, wo man so gedacht hat, Wahnsinn, wo kommt das denn her? Und was möglich ist, wenn man so einen Spieler, wenn der vielleicht mal ein, zwei Situationen vielleicht ein bisschen glücklich übersteht. Auch Wright hatte Break-Darts, um nochmal zurückzukommen in das Spiel. Und dann plötzlich sich so peu à peu in dieses Turnier reinfindet. Ne? 127 auch gecheckt gegen Johnny Clayton. Und dann im Decider einfach mal zweimal 180 geworfen und einen Elf-Darter gespielt. Also alles so Dinge, wo man so dachte, krass, jetzt läuft's, jetzt ist er plötzlich in Schwung. Ja gut, und im Halbfinale steht's erst 3-3. Und dann hat er ein paar einzelne Darts noch, um Kombinationen abzuschließen, die er nicht nutzt. Aber jetzt ist er voll drin im WM-Race und das war vor diesem Wochenende auf Platz 115 der Weltrangliste alles andere als zu erwarten.
Ja, plötzlich die Nummer 37, das ist natürlich auch für ein, zwei deutsche Spieler, werf mal Leon Weber hier rein, eine schwierige Nachricht, die man da schlucken muss, aber etwas, was natürlich jetzt zum Jahresende immer wieder passiert, dieser eine plötzliche Run, ich will mich bremsen, den Namen Schaganski zu nennen, aber ich muss jetzt trotzdem, und ja, Cord Dekker hat es jetzt hier geschafft, Halbfinale, also ja. Hab das nie kommen sehen. Ist dann ja auch bitter, dass ein möglicher Viertelfinalgegner auch für Martin Schindler gewesen wäre, wenn es da nicht Johnny Clayton wieder gegeben hätte. Mhm. Auf der anderen Seite des Halbfinals würde ich dann aber Gian van Veen jetzt an dieser Stelle reinholen, denn da gab es ja auch so ein gewisses Duell mit Martin Schindler, obwohl die sich gar nicht an Bord gegenüber gestanden haben. Ja, van Veen gibt in diesem Turnier bis ins Halbfinale 4 ganze Legs ab. Und dann ist es wirklich ein Matchstart, den er sogar gegen Stephen Bunting bekommt nach Rückstand. Dann wäre es so gewesen, Gian van Veen hätte noch auf den letzten Drücker die Top 16 erreicht. Dann hätten wir all das über Martin Schindler in der Einleitung nicht sagen können. Ist aber daneben gegangen. Aber trotzdem, Gian van Veen hat sich mal wieder für Größeres empfohlen.
Ja, absolut, so wie er an diesem Wochenende gespielt hat, einen Dirk van Dövenbode da die Höchststrafe zu erteilen mit 102 170er Finish 81 ausgemacht, eher unspektakulär gegen Ryan Joyce, wobei unspektakulär auch hier 164 rausgenommen, 14 Darts gespielt, 13 Darts gespielt. Starker Auftritt gegen Rob Cross im Viertelfinale, 6-2, 102,43, 11 Darter dabei gewesen. Ja, er hat selber auch auf X geschrieben, dass er damit gerechnet hat, dass dieses Wochenende dieser erste Titel kommt. Und so wie ich ihn erlebt habe, habe ich das auch gedacht. Die Hypothek gegen Bunting war vielleicht letztlich zu groß. Stark, wie er sich dann wieder zurückgekämpft hat. Es ist einfach stark, also jetzt will ich wieder stark, es ist einfach schön zu sehen, wie er sich so peu à peu weiterentwickelt und immer stabiler, immer besser wird. Und es gibt ein paar Spieler, die aktuell in den Top 16 stehen, wo ich sage, okay, die sind nicht besser als Kjaer van Veen, eher das Gegenteil. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er auch diese Schallmauer durchbricht.
Ich gehe da auch weiter, denke Richtung Top 10. Da sind nicht mehr
ja,
viele
absolut
übrig vom Niveau, was man auch so sieht, wenn man den ja, viel Statistikglauberei, aber so den Punkteschnitt über das gesamte Jahr betrachtet, da kommt kaum noch was über Kjaer van Veen, und das ist auch eine Entwicklung, so konstant Richtung 100 unterwegs zu sein und gepaart dann noch mit einer Doppelquote, die in der PDC in diesem Jahr auch ihresgleichen sucht. Ständig auch Bull getroffen, das fand ich auch 170, 164, hier noch eine 81. Van Dijvenbode hat dann ja auch irgendwann grinsen müssen, weil er beim 15-0 auch dachte, ja, danke auch. Hat sicherlich nicht sein allerhöchstes Potenzial ausgeschöpft, Van Dijvenbode, in diesem Spiel, aber knapp 93 im Schnitt sind jetzt ja auch nicht das Allerschlechteste und wird da komplett weggebügelt. Da bin ich mal ja gespannt auf Kjaer van Veen. Und weshalb ich das jetzt so ein bisschen einbringe, es war ja das ganze Wochenende das World Grand Prix Rennen auf der Zielgeraden, ja, also das letzte Turnier, was noch in die Qualifikation für den World Grand Prix hineinzählt. Ich habe im Forum auch teilweise gelesen, dass sich da Leute ausgeklinkt haben und gesagt haben, ey, das ist mir ein bisschen zu hohe Mathematik, da muss ich jetzt aussteigen. Deswegen will ich das gerne am besten hier ausklamböseren, wie ich auch dieses Wochenende erlebt habe, denn es sind ja die Top 16 der Order of Merit qualifiziert plus Top 16 der Pro Tour, die noch nicht eben über die Order of Merit qualifiziert sind. Und das Schöne an diesem Wochenende war, es gab nur noch 5 Plätze und es gab noch so 10, 11 Spieler, die da reinrutschen konnten. Und das Schöne war auch, es gab mit Martin Schindler und Kjaer van Veen 2 Top-Spieler von der Pro Tour, die noch in die Top 16 reinrücken konnten. Und gleichzeitig mit Dave Chisnell und Peter Wright 2 Spieler, die nicht vollends abgesichert waren, dass, wenn sie aus der Top 16 der Order of Merit rausfallen, überhaupt über die Pro Tour ins Turnier reinkommen. Bei Wright war das sicher, dass er es dann nicht würde, und bei Chizzy war die Frage offen. Und ja, dann ging es eigentlich am Freitag auch schon so los mit Siegen von Sonneveld, Ratajski, Barney, Pietrzko, Willie O'Connor, der Daryl Gurney mit 6-1 verputzt. Also da haben plötzlich alle hinten aufgeräumt, die noch Druck machen konnten. Und ja, jetzt muss man sagen, an diesem Finaltag war dann aber fast alles entschieden. Martin Schindler verlor gegen Johnny Clayton und damit war dann Peter Wright gerettet. Aber ja, Dave Chisnell, den wir eben bei Lou Rothaus genannt haben, den hat es dann letztendlich erwischt. Das ist, ja, obwohl er eben sein erstes Spiel verloren hat, vielleicht so die Hauptgeschichte, ist Platz 17 der Order of Merit, Platz 17 der Proto Order of Merit. Und letztlich sind da einfach ein paar Ergebnisse zu viel gelaufen. Ich weiß nicht, wie du so dieses ganze Rennen und hin und her verfolgt hast. Ich war natürlich das Wochenende im Fieber, aber das muss ja nicht
ja
sein.
Ich hab das schon auch mitbekommen. Sagen wir mal so, mit Jizzy 9 Auftaktniederlagen auf der European Tour nacheinander. Das spricht halt eine Sprache. Natürlich, er hat dann zuletzt Pech gehabt, dass er ein paar Mal in Spieler reingelaufen ist, die dann gegen ihn ihr Bestes ausgepackt haben. Aber das ist eben nicht die ganze Geschichte. Das ist ein Abwärtstrend mit vielen schwankenden Leistungen. Es ist unglücklich, 17 und 17. Aber auch eine Tendenz, die da ist und die nicht wegzudiskutieren ist. Und ja, das World Grand Prix Race, es war definitiv interessant. Also als da O'Connor einen rausgehauen hat. Ja, Ratajski in letzter Zeit dann ja auch deutlich stabiler sich wieder präsentiert. Ja, bei Ricardo habe ich gezweifelt, ob er die Hürde Martin wirklich dann nochmal knacken kann, Martin Schindler in der zweiten Runde, was ihm dann ja auch nicht gelungen ist. Sonnefeld war ja prinzipiell, glaube ich, auch ganz gut unterwegs zuletzt. Also gerade Sonnefeld O'Connor, denke ich, so unlucky irgendwie. Mhm. Andererseits ist es halt ein Jahr, in dem du dann die Zeit hast, das entsprechende Preisgeld einzuspielen, und der Cut kommt halt irgendwann, und dann war er an dieser Stelle da, und Peter Wright hat Glück gehabt. Aus meiner Sicht ist das wirklich ein Spieler, bei dem ich sage, okay, der dürfte eigentlich nicht beim Grand Prix dabei sein mit den Leistungen, die er zuletzt immer häufiger nach unten hin abliefert, und das ist so ein Schlaglicht für mich an diesem Wochenende auch gewesen. Dass es vermutlich eher gerecht gewesen wäre, wenn Chizzy das noch schafft, weil er ja auch recht ordentlich gespielt hat als Peter Wright. Aber ja, ich denke, das, was da jetzt gerade verzögert durch diese Teilnahme von Snakebite am Grand Prix, das kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Tendenz jetzt erstmal aufzuhalten ist. Also da wird es schon auch noch weiter nach unten gehen, glaube ich.
Ja. Ja, wirklich. Aus dem Proto-Ranking hat natürlich Nico Springer die Geschichte gesprengt. Ja. Das ist, wie wir eben über Cord Dekker gesprochen haben. So werden auch ein Sonnefeld oder ein O'Connor da drauf geguckt haben. Und jetzt eben auch ein Chizzy. Sich fragen, wo kam der denn noch her? Dann wäre das alles auch nicht passiert. Sonnefeld reicht
nicht. Barney ist natürlich dann auch eine Geschichte, ja, ne?
Genau.
Dass er am Freitag noch irgendwie so gerade so gegen den Schweizer Qualifikanten, der Bull zum 3-2 verpasst hat, durchkommt und dann eigentlich ein gutes Spiel wieder gemacht mit 98, 99 gegen Hatta, übersteht einen Matchstart, darf aber halt auch in 17 Darts dann das Entscheidungsleck gewinnen, und dann lädt ihn Richie Edhouse herzlich zur Party ein und präsentiert sich wirklich, ja, enttäuschend, und Barney muss gar nicht viel machen. Halbwegs stabil, solide spielen, um dieses Spiel mit 6-0 zu gewinnen und sich damit seinen Platz beim Grand Prix zu sichern. Ja, das ringt mir einerseits Respekt ab. Letztes Mal jetzt die Leistung gegen Chizzy, das Spiel gegen Hatta. Also ich sehe da durchaus eine gewisse Tendenz bei Barney wieder in die richtige Richtung, aber wie lange hält sie an? Das ist ja auch etwas, was man als fast 20 Jahre bestehend, also Fan weiß ich nicht, ob ich mich noch so bezeichnen würde, aber ich verfolge das ja intensiv seit Mitte 2006 letztlich, und da kann man sich nie sicher sein, aber ja, auch er natürlich dann mit einem so ein bisschen Party-Crashing für manchen an diesem Wochenende.
Vor allem nicht die Regelmäßigkeiten, der Barney eben so spielt wieder in der zweiten Runde, ja, gegen Damon Hatter, das muss man klar sagen. Wollte eben eigentlich nur unterbringen von Sonnefeld, 102er-Schnitt reicht gegen Searle nicht. Auch O'Connor, der dann rausgeht. Und ja, das wäre dann die Überleitung noch zu Barney gewesen in diesem Viertelfinale. Weil Richie Edhouse, der ist jetzt nach dieser Niederlage auch safe nicht bei der EM dabei. Also eine European Championship ohne ihren Titelverteidiger, das ist auch eine harte Nummer. Und sonst hatten wir noch im Viertelfinale eben Johnny Clayton, der ja wieder mal Schindler rausgenommen hat. Ein Ryan Searle, der sich vielleicht fragen muss, warum geht das gegen Luke Muthaus eigentlich schon wieder verloren, und Rob Cross, der nochmal wichtiges Preisgeld sammelt. Ich habe dir jetzt mal so ein paar Namen hingeworfen. Ich weiß nicht, ob da für dich einer dabei war, wo du jetzt gesagt hast, Mensch, der war für mich eigentlich dann der Favorit auf den Titel, oder bei dem muss man nochmal den Finger in die Wunde legen.
Cross mal wieder mit einem Viertelfinale genau zur richtigen Zeit in Richtung European Championship, ein wichtiger Schritt letztlich. Übersteht einen Matchstart von Noppert, das kann man dazu vielleicht noch sagen, hat da dann ein Timely 68er Finish dann noch gespielt. Searle auch nach langer Zeit mal wieder im Viertelfinale. Das ging ja bei ihm letztlich eigentlich auch eher bergab zuletzt. Ja, und ansonsten
gegen Humphrey ist ja auch das Problem endlich bewältigt. Die letzten beiden Duelle 0-6 und 0-10. ich weiß nicht mehr, wie viele Lecks, ob es wirklich 17 oder 18 Lecks in Serie waren, die er gegen Humphries nicht gewinnen konnte. Also das war wirklich
Ja.
sehr wichtig, dass das aus dem Kopf auch dann vielleicht mal raus ist.
Da haben wir auch die zwei Gesichter des Luke Humphreys gesehen. Glänzt beim 6:2 gegen Callan Ritz. 117, 108, 136 ausgecheckt, als wäre es ein, ja, weiß ich nicht, so ein offenes Regal, wo man einfach reingreifen kann. 100er Average gespielt. Und dann ist er aber nicht richtig da gegen Searle, verpennt die Anfangsphase nicht das erste Mal in diesem Jahr. Und der Gegner ist stabil genug, und das ist halt interessant. Entweder ist Humphreys on oder eben irgendwie gerade gar nicht, ne?
Das ist auch etwas, was man sagt, dass der eigentlich on ist über Nathan Aspinall. Den habe ich mir noch so rausgepickt. Der gewinnt
Ja.
nämlich zum dritten Mal 6:0 in Serie zum Auftakt. Also dieses Thema erste Runde, ich bin nicht mehr Top 16 gesetzt. Auf der Seite ist das wunderbar für ihn, dieses Leben. Auf der anderen Seite gibt es dann jedes Mal in der zweiten Runde ein hartes Los. Hier spielt Johnny Clayton 105 gegen ihn. Und dann wird der Weg in die Top 16 auch immer steiniger, ne?
Absolut, ja. Das ist ein undankbar. Espinel hat hier gut gespielt, hat insgesamt nicht viel falsch gemacht, aber dann spielt der Gegner halt 2x11, wenn es letztlich drauf ankommt. Für mich ist Espinel eigentlich gerade auch ein Spieler, der zu den Top 16 dazu gehört, der in der Vergangenheit vielleicht einfach zu viel ausgelassen hat. Die gesundheitlichen Probleme spielen noch mit rein. Aber ja, der Weg zurück ist steiniger, als er sich das vielleicht selber auch gedacht hat.
Das ist auch ein Cliffhanger für die World Grand Prix-Auslosung, aber mehr dann dazu später. Das waren so ein paar Schlaglichter internationaler Natur. Wird dann, glaube ich, die Chance jetzt gerade nutzen, so Richtung deutschsprachige Spieler zu gucken, mit den Deutschen anzufangen, weil dort Martin Schindler hat zum 12. Mal in dieser Saison in einem European Tour Achtelfinale stand. Aber es ist wiederholt so, da kommt dann ein anderer gesetzter Spieler und der spielt dann halt über 100 im Schnitt und dann ist dann wieder eine Achtelfinalniederlage da. Das ist ja auch eine harte Pille, die man da schlucken muss. Gegen Pietrzko habe ich mir notiert, das war ein glasklares Spiel, vollkommen
Ja.
stabil. Hat dann sein Spiel für Johnny Clayton auch anheben können, aber es war eben wie irgendwie immer gegen Johnny Clayton nicht genug.
Ja, das stimmt. Gegen Ricardo fünfmal fünfte Aufnahme gespielt, 75% auf die Doppel, spielt dann auch 100 gegen Clayton, verliert trotzdem 3:6. Clayton hat einen 11 Darter dabei, ein 151er Finish, macht einen 10 Darter zum Match zu Martin. Hat halt zwei Möglichkeiten zum 3-3, die fallen dann nicht. Und das sind dann diese Kleinigkeiten, die halt aktuell nicht ganz passen, wo man dann halt sieht, was vielleicht zu Top 10, Top 8 halt dann noch fehlen würde, dass man dann früher oder später auch mal solche Spiele in der Mehrzahl auf seine Seite ziehen kann. Das ist, wenn überhaupt, Kritik auf hohem Niveau, aber bin jetzt halt auch nicht derjenige, der dann immer sagt, okay. Also es ist echt beeindruckend, diese Achtelfinalserie, diese Sonntagsserie, aber an dieser Stelle sieht man halt, wo es dann vielleicht noch hapert, in Anführungsstrichen. Die beiden anderen Male, wo er diese Saison Clayton geschlagen hat, hat er ihm ja netterweise, ich glaube, 90 und 85 angeboten. Aber klar, es bleibt dann in Erinnerung, wie oft The Ferret gegen Martin explodiert natürlich.
Ist so ein bisschen Story of my life für Martin in diesem Jahr. Story of my life für Ricardo ist, wir wissen nicht, wie wir ihn greifen können. Ich
Ja.
ordne das gerne ein bei Ricardo, weil mir fällt es gewohnt schwer, das direkte Duell gegen Martin schwach, aber
Ja.
gegen Lukasiak irgendwie auch wieder Momente gehabt, wo ich dachte, ja, da ist was bei Ricardo, aber was weiß ich auch
Typische
nicht.
Ricardo-Momente waren gegen Lukasiak da 102, 103, 121 ausgemacht. Also diese Finishes, die so gut funktionieren. Und gegen Martin, ja, der hat ihn dann in einem Leg mal ein bisschen mehr mitspielen lassen. Scoring hat nicht funktioniert. Mitte 80er Schnitt, damit kannst du in der zweiten Runde von der European Tour meistens wenig holen. Grüße an Cord Dekker, der das trotzdem geschafft hat. Ja, Ricardo schwimmt gerade so ein bisschen mit und streut ab und zu mal einen Sieg ein. Ist definitiv dann zu wenig gewesen zuletzt für den World Grand Prix. Ein richtiger Schwung ist nicht erkennbar, ein richtiger Abwärtstrend auch nicht. Zum Weiterklettern in den Rankings reicht das nicht. Um die Plätze 30 bis 35 irgendwie zu bleiben, denke ich aber schon. Ja, aber die große Explosion, die große Weiterentwicklung ist das jetzt im Moment nicht. Und das ist halt dann ein Match gewesen gegen Martin, das er auch schon mal gewonnen hat, wo er aber dann jetzt klar unterlegen ist.
Und es ist noch spannend abzuwarten, wie es dann aussieht für die European Tour Qualis im nächsten Jahr, weil das hat ja Ricardo in diesem Jahr echt ziemlich durchgespielt, das Thema. Ich gewinne immer mein Erstrundenduell auf der European Tour. Dadurch ist er ja auch ja, vollkommen ungefährdet zur European Championship gefahren. Das kann jemand wie Richie Etthaus zum Beispiel nicht von sich behaupten. Muss man aber wirklich gucken, wenn er dann jetzt im nächsten Jahr so in die ersten European Tour Events geblickt, ist noch ein bisschen was zu tun und das wird auch über den Floor gehen müssen. Sonst ist das, also das ist eine gefährliche Kante, an der sich Ricardo da
drauf bewegt. Ja, weil Ricardo jetzt auch nicht der Spieler ist, bei dem man sagt, gib ihm ein Floor-Spiel oder einen Tag auf dem Floor und er sagt, was für ein schöner Tag. So.
Es wird vielleicht Lukas wenig von Erstrundenduellen auf der European Tour aktuell auch nicht behaupten. Wie oft noch 5 zu 6 will man rufen? Die letzten drei Auftritte auf einer European Tour Bühne gehen 5 zu 6 verloren. Es fällt mir auch irgendwie, bei manchen Duellen fällt es einem leicht, bei einem anderen eben nicht, wo man sich fragt, ja, warum ist das jetzt eigentlich schon wieder ein 5 zu 6 geworden? Aber es ist irgendwie das Ergebnis, was hier am meisten rauskommt. Ich bin da auch so ein bisschen ratlos.
Letztlich, wenn du die Tourkarte behalten willst, dann musst du halt irgendwann mal anfangen, das ein oder andere dieser Spiele zu gewinnen. Es waren immer Spiele, wo Möglichkeiten da waren, wo die Gegner schlagbar waren. Er führt letztlich 3-0 gegen Luke Woodhouse. Er vergibt in den nächsten beiden Legs 5 Möglichkeiten. Da kann es 5-0 stehen. Er hat dann noch ein 14-Data dabei. Er spielt 68 Super. Hat er auch noch gehabt, hat dann aber 64 nicht gemacht. Das wäre das, glaube ich, 5-3 gewesen. Ja, und dann bei 70 Rest trifft er die großen Zahlen so nicht, bekommt keinen Matchstart. Und im Decider, ja, 6 Starts von 178, da darf es dann schon mehr sein, als ich glaube 100 Punkte insgesamt zu erzielen, sich dann ein Finish zu stellen. Also da ist dann im Einmaleins dessen, was passieren kann, erinnert dann auch so ein bisschen an Gabriel Clemens, der dann im falschen Moment die 26 oder so wirft. Also scheint vielleicht auch dann eine Geschichte mit dem Kopf zu sein, wenn du weißt, okay, ich habe die letzten Male auch entsprechend 6-5 verloren. Also dieses Finale, das er da erreicht hat zuletzt, das zeigt eben das Potenzial, das er definitiv hat, aber er ruft es dann doch zu selten ab, um am Ende des Jahres nicht irgendwie noch einen großen Berg besteigen zu müssen, sprich wahrscheinlich 2 Siege noch bei der WM zu brauchen. Und ja, wir haben ein paar Geschichten an diesem Wochenende gehört, ein Cord Dekker und andere, dass man ja auch mal so einen kleinen Run auf einer European Tour Bühne starten kann. Und dann braucht es aber halt auch mal einen Sieg in so einem Spiel, wo eigentlich vieles für ihn bereit lag.
Ich glaube, außer diese eine Aufnahme, 36 Punkte Rest, 4-1 wäre möglich gewesen, da trauere ich auch durchaus hinterher. Und dann hat man auf der anderen Seite wieder so Momente wie, er checkt 80 Punkte, nimmt die 68 raus, die du schon erwähnt hast, wo man dann denkt, ja, das sind dann Momente, über die man später auch sprechen könnte, im Sinne von, da hat er dann wieder sich mit einem wichtigen Checkout gerettet in seinem Anwurfleck oder so. Das ist eben so, dass man dann aber so im Gesamtbild, Schnitt von knapp 90 Punkten, so in so einem Fahrwasser landet, das eben gegen einen stabilen Luke Woodhouse, wie wir es ja gehört haben, an diesem Wochenende nicht ausreicht. Das ist ja etwas, was man so hinnehmen muss für den Moment. Und hinnehmen muss man auch, dass es bei den Schweizer Qualifikanten eben keinen Sieg gab. Der aussichtsreiche Kandidat war
Unterschiedliche,
Stefan
ja.
Belmont, aber das ist irgendwie eine Blaupause der WM gewesen, das Spiel gegen Jermaine
Weiß nicht, also das hier fand ich echt frustrierender. Also, weil die Möglichkeiten da waren, schon im
Hm.
ersten Leg, in insgesamt 4 Legs waren die Möglichkeiten da, hält richtig gut mit, steht in einem Leg ja auch nach 9 Darts auf, ich glaube 41 Rest, bekommt dann am Schluss bei 46 gar keinen Dart mehr auf Doppel, weil er auch mit den großen Zahlen, also man möchte ihm zurufen, was ist los? Nimm es leicht, aber natürlich, letztes Jahr war der Qualifier das Problem, dieses Jahr hat er den überwinden können und dann will man vielleicht vor Heimpublikum zu viel, ich weiß es nicht genau. Schade, da ist der nächste Entwicklungsschritt zumindest jetzt dieses Jahr nicht unbedingt gekommen, solide und aber halt einfach eine Niederlage, wo man dann hinterher sagt, Mensch, die Chancen waren definitiv da. Ja, und bei den anderen Schweizer Spielern, die haben eigentlich alle besser gespielt als in der Quali. Also ordentliche Partien gewesen. Dennis Schnetzer, 3 Legs geholt gegen Chris Landmann. Hatte dann auch noch mal 2 Möglichkeiten, um das Ganze noch enger zu gestalten. Anschsot, das ist auch ein Name, den ich in dieser Form so noch nicht gehört habe. Wir haben es schon gesagt, hat Barney durchaus Kopfzerbrechen bereitet, Möglichkeit zum 3 zu 2 gehabt, zum 4 zu 4. Und ja, so ein bisschen abgefallen ist halt Rocco Fulciniti, der halt dann einen Whitewash kassiert hat von Ryan Joyce und nur 73 gespielt hat. Also dafür, dass die Schweiz, glaube ich, schon noch einige Arbeit vor sich hat und das Pflänzchen langsam gedeiht, war das, glaube ich, okay auf der Bühne jetzt, auf der großen Bühne.
Ich habe diese Worte könnte von Adrian Geiler aufgefangen gewesen sein, von Marcel Walpen im Ohr, der so sagte, die Schweizer Mentalität an der einen oder anderen Stelle, so nach dem Motto, ach, wenn der da ist, dann brauche ich ja nicht hinfahren, weil dann habe ich ja keine Chance, das Ding zu gewinnen. Also, das ist so etwas, was mir im Ohr klingt. Das Niveau des Host Nation Qualifiers war auch mit etwa 64 Punkten im Schnitt weit unter dem, was wir sonst so von den Host Nation Qualifiern gewohnt sind. Andererseits, das ist jetzt das Positive, ich habe mir die Teilnehmerzahlen nicht mehr aufgeschrieben, aber ich habe es auch gelesen,
Deutliche
dass die sich
Steigerung von
zumindest
39
deutlich gesteigert
auf
haben, ne?
74 oder sowas.
Und dann denke ich mir immerhin, und ja, ist glaube ich dann halt so, du hast mit der Swiss Darts Trophy da jetzt letztes Jahr erst angefangen. Ist natürlich die Frage, was überhaupt mit den Host Nation Qualifiern und so weiter in Zukunft mal sein wird. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das ein Auslaufmodell ist. Von
Es
daher.
wird immer nationale Teilnehmer geben. Es ist halt die Frage, ob sie möglicherweise, ob das Nadelöhr kleiner wird, ob sie reduziert werden.
Ja, aber ja, ich muss auch zugeben, bin jetzt in der Schweizer Darts, bin nicht ganz so tief drin, aber man sieht da ja auch über die Streams der SDC und so weiter, was da zumindest in Bewegung ist. Und auch wenn es jetzt mit Walpen und Belmont Spieler gibt, die durchaus auch in der Super League hätten ja, sicher dabei sein können vom Niveau. Wie man würde ich sagen, ist das noch etwas für die gar nicht so weite Zukunft. Marcel Walpen ist dann vielleicht auch ein Name, den man nennen muss, als vielleicht den größten Namen, der es nicht geschafft hat. Sind einfach keine Walpenwochen. Eben erst das mit der Super League jetzt hier raus. Also der wird wahrscheinlich für den Moment frustriert sein. Bruno Stöckli hatte 3 Matchstarts im Achtelfinale des Qualifiers, hat dann auch eben es verpasst, sonst Felix Schiertz ein Name, den man ja auch auf der Next Gen häufig gehört hat, der musste ganz,
Fehlmann.
ganz früh gegen Steffen Belmont ran, bitte.
Alex Fehlmann.
Genau, gegen Anstoth hatte ich auch dann so als entscheidendes Spiel in dem Bracket vor Augen. Und ja, also genau, die World Cup-Teilnehmer hier, Fehlmann, Stöckli und Walpen, also da ist schon einiges auch liegen geblieben. Von daher, du hast es gesagt, wenn dann die anderen Qualifier sich überwiegend mit 80 auf der Bühne schlagen und ja, Landmann und Van Barneveld mehr als kitzeln, nehmen wir das doch auf jeden Fall mit für den Moment aus Basel. Abschließende Note vielleicht noch, die jetzt gar nicht mit dem Turnier direkt zu tun hat. Ein Spieler, der nicht dabei war, das war Michael van Gerwen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, abgesagt wegen, ich fokussiere mich jetzt auch auf die Players Championship Finals. war so ein bisschen noch so eine Notiz. Da hat er natürlich jetzt auch eine Zielscheibe auf dem Rücken, dass die Spieler ihn da schlagen wollen und verhindern wollen, dass Van Gerwen noch mit einem Titel dahin kommt.
Also Suljovic wollte ich noch einmal kurz ansprechen, den ich doch sehr ordentlich fand. Martin Lukman klar geschlagen, der allerdings auch nicht wirklich gut war.
Auch ein bisschen ganz Randnotiz jetzt nur, war Lukman auch ein Spieler, mit dem wir vielleicht irgendwann mal vertieft sprechen müssen, seit Grand Slam Finale.
Ja, natürlich, ja.
Aber nur kurz eingeworfen.
Nicht viel da, ja, nee. Und dann hat sich Mensur gegen Chris Dobie wirklich gesteigert, scheitert mit 4-6 in 3 verlorenen Legs, waren Chancen da. Zum Beispiel beim Stand von 3-3 waren es, glaube ich, 2 Möglichkeiten. Als Highlight ein Elfdarter, dem hätte ich dann schon gewünscht, dass er dann auch so ein Spiel mal wieder ziehen kann, weil man auch bei ihm so leichte Tendenzen nach oben, finde ich, dann schon merkt. Er durfte ja nachrücken und hat das, finde ich, gut gemacht, so insgesamt.
Ist das die Überleitung, Kevin, Österreich und so weiter? Also, wenn du jetzt nichts mehr zur Swiss Darts Trophy zu sagen hast, nee, dann
alles gut.
Reden wir vielleicht vom erfolgreichsten Österreicher an diesem Wochenende und schließen die Swiss Darts Trophy hier fürs Erste ab. Wie gesagt, der European Championship ist dann ja noch zur Entscheidung ausstehend. Das letzte Event auf der European Tour, das muss dann noch reinzählen und auch da könnte Dave Chisnell noch ein Auftaktsiegchen gebrauchen. Aber die drei Deutschen, Ricardo, Nico Springer, Martin Schindler, die sind ja sowieso safe und da passiert jetzt aus deutscher Sicht nicht mehr viel. Aber eben Österreich ist der große Aufhänger für uns noch in dieser Folge, denn beim WDF World Cup, muss man schon sagen, eine kleine Sensation hat es da gegeben. Franco Giuliani ist World Cup Champion im Einzel, Finalerfolg, ein 7-4 gegen Raymond Smith aus Australien und muss man ja wirklich sagen, nicht das einzige große Ding, was er da in diesem Turnierverlauf gedreht hat. Du hast es sicher auch ein bisschen mitverfolgt, deswegen uns mal mit in die Route von Franco Giuliani. Was eine Geschichte.
Also für mich war schon der Moment, okay, krass, er schlägt Muramatsu langsam mit 4-0, 95er Average, 95er und 86er Finish. Ein schweres Achtelfinale gegen Dennis Nilsson, wo er sich mit 4-2 behauptet, bei 2-2 dann, wenn es drauf ankommt, zweimal den 15-Data raushaut. Mel Cumming im Viertelfinale, da war er 0-2 zurück. Wichtiges 85er Finish gespielt bei 3-3. Im Halbfinale hat er dann Zheng Ji Yui zerstört. Kann man fast nicht anders sagen. 6-0 sich da durchgesetzt, den 101er Average gespielt, 95 gecheckt, 76, 70, ein 12-Data war, glaube ich, auch dabei. Ja, genau, und im Endspiel hatte Raymond Smith durchaus seine Chancen. Also, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Einige Doppel verpasst. Franco setzt sich durch mit 7-4, 88er Average, 64 gecheckt, 97 gecheckt, 17 Dart Break hat er haben dürfen, aber auch ein 23 Dart Break, zum Schluss einen schönen 14 Dart gespielt. Einfach diese Konstanz, die hat mich beeindruckt. Viel obere 80 in die 90 rein und dann war ja zwischen dem Viertelfinale und dem Halbfinale, das waren ja mindestens 36 Stunden Pause. Und wenn du dann so einen historischen Moment hast, im Halbfinale stehst, dann hast du viel Zeit zum Nachdenken. Mhm. Und da kann viel in der Birne passieren. Aber das war nicht so. Er hat's ideal genutzt. Er hat sein bestes Spiel sich für dieses Halbfinale aufgehoben, 101 gespielt. Das ist ein verrückter Kerl, einer, den du nicht richtig greifen kannst, Franco Giuliani, der manchmal, glaube ich, gekniffen werden muss und gesagt bekommen muss, wie gut er eigentlich ist. Ist Staatsmeister geworden in einem ansehnlichen Finale im Juni gegen Roby. hatte die Geschichte, dass er im Qualifier für die PDC, für das Turnier in Graz, erste Runde rausgeht und danach auf Facebook schreibt, ja, vielleicht hätte ich mehr trainieren sollen. Habe ich nicht verstanden, habe ich ihm auch gesagt. Und dann
das
hat
gibt's
er gemeint,
ja gar nicht. Der Name, damals ist der Name nicht dazu gefallen, oder? Du hast einfach nur gesagt, und dann gibt es Spieler, die schreiben hinterher.
Ja, ja, ja.
Das ist lustig, weil ich hatte so ein bisschen so ein paar Randfacts noch gehofft,
ja,
von dir
definitiv.
Zu erhaschen.
Ja. Er hatte dann noch geschrieben, ja, ich beim World Cup wird der wahre Franco quasi auf der Bühne stehen. Und reden können ja viele. Gibt auch ein paar andere Österreicher, die gut im Reden sind und dann zuletzt ergebnistechnisch wirklich auch enttäuscht haben. Auch hier jetzt vielleicht mal keinen Namen. Ja, und dann macht er das aber. Er lässt diesen Worten Taten folgen, obwohl er dann auch Anfang September lässt er das Silberranglistenturnier in Österreich aus und keiner weiß so recht, warum, ist dann eine Woche später bei einem nationalen Ranglistenturnier wieder dabei und man denkt sich, okay, interessante Prioritätensetzung, aber es hat funktioniert. Es ist ein Spieler, bei dem man halt hoffen muss, dass er dabei bleibt, dass der Hunger jetzt größer geworden ist, dass er jetzt noch mal mehr weiß, was für ein Potenzial er hat und dass vielleicht auch eine gewisse Förderung dann vielleicht kommt, dass sich Leute finden, die ihn unterstützen, weil er hat schon Unterstützung auch finanzieller Art gebraucht, um diesen Qualifier Host Nation spielen zu dürfen. Also es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass er da die ganz großen finanziellen Möglichkeiten hat, aber es wäre natürlich schade, weil man gesehen hat, was möglich ist, wenn das dann verpufft. Also ich glaube, Erwartungsmanagement, ich rechne jetzt erstmal noch nicht damit, dass ich ihn im Januar bei der Q-School sehe, auch weil er ein kleiner Chaot ist und vielleicht auch die Anmeldung verpassen könnte. Aber würde mich natürlich umso mehr freuen, weil das definitiv gerade vielleicht auch der stärkste Österreicher ist, der jetzt da ordentlich sich auf die Landkarte gebracht hat. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass alle möglichen Goldturniergewinner bei der WDF, egal wer dort vor Ort ist, wenn du Goldturnier gewinnst, bist du für Lakeside qualifiziert, aber der World Cup Champion ist es eben nicht. Und das ist aus meiner Sicht dringend zu überarbeiten.
Wichtige Aussage nochmal. Also, ja, das ist WDF World Cup, da stellt er sich ja jetzt wirklich in eine Reihe mit klangvollen Namen der Vergangenheit klar, als das noch nicht von der PDC getrennt war. Aber das ist auch etwas, wo man sich erstmal in so eine Historie reinschreibt und ja, sich sehen lassen kann.
Ja.
Das definitiv. Die anderen Österreicher, die du eben nicht namentlich genannt hast, die erfahrt ihr dann so in einem Podcast in 5 Monaten, würde ich behaupten. dafür müsst ihr natürlich dranbleiben und dranbleiben lohnt sich auch für das Herrendoppel. Ich bleibe jetzt mal bei den Sensationen, nämlich das Duo aus Alex Bassetti und Daniele Petri aus Italien gewinnt völlig sensationell die Doppelkonkurrenz im Finale. Jimmy van Strie und Danny van Treib sicherlich auch favorisiert für dieses Endspiel gewesen und ja, ein völlig verrückter Verlauf, die liegen 2-5 hinten, die Italiener überstehen Matchstarts von beiden Kontrahenten und spielen 16, 18, 18, 15 Darts. Das ist für ein Doppel dann auch ein nettes Niveau. Ich glaube, Bassetti, der dann nach dem Matchstart erstmal so halb vom Oki kugelt, weil er gar nicht glauben kann, dass er die Doppel-6 tatsächlich getroffen hat. Ja, auch wunderbare Szenen. Ich weiß nicht, ja, auch das italienische Darts, über das wir hier auch vielleicht in der Folge zur European Tour und ja, was will man da mit einem European Tour Event vielleicht außerhalb, man hat da einen Tourcard Holder, so haben wir darüber gesprochen, aber da tut sich ja auch was in Richtung Darts.
Auf jeden Fall, ja, krass.
Wir haben noch sonst, ja, bei den Damen auch Lovely May Orbeta von den Philippinen, gewinnt er gegen Paula Murphy, die US-Amerikanerin und das japanische Duo Kosuzu Iwao und Shiori Sato. Auch hier hatten die Engländerinnen jeweils Matchstarts, um die Doppelkonkurrenz für sich zu entscheiden. Wenn wir jetzt so allgemein mal schon durch die Herren und Damen durchgegangen sind, dann fällt einem bislang zumindest auf, sprechen wir wenig über die Deutschen, dann muss man jetzt aber sagen, Irina Armstrong bei den Damen im Halbfinale gestanden, so ist dann auch bei den Juniorinnen Merve Hummel gewesen. Ja, sag gerne da was zu oder aber auch dazu, dass wir sonst leider so ein bisschen die Deutschen in den Ranglisten und Ergebnissen weit vorne suchen.
Ja, Merve setzt ihre Tendenz fort. Finale bei den Dutch Open erreicht. Hab sie letztens dann auch in Borken mal spielen sehen. Echt toll, wie sie sich entwickelt hat. Irina Armstrong, ja auch keine Unbekannte. Ja, glaube ich, auch wieder auf dem Weg in Richtung Lakeside. Und ansonsten, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, war vielleicht auch das deutsche Herrenteam nicht ganz so stark besetzt. Was halt schade ist, wenn man sieht, wie viele gute Spieler wir in Deutschland mittlerweile haben. Auch ein Markus Meier, der zuletzt bei den Turnieren in Österreich, bei den WDF-Turnieren auf sich aufmerksam gemacht hat, der kam da nicht richtig ran letztlich. Und ich meine, ich kenne es aus Österreich, ich glaube, es ist in Deutschland auch nicht anders, dass du dann halt schon recht früh im Jahr eine Nationalmannschaft nominierst, die dann halt für diesen World Cup zur Verfügung steht. Und du musst halt auch als Verband, vielleicht willst du auch das günstig finanziell einigermaßen machen. Das heißt, du guckst vielleicht auch schon, dass du weiter im Voraus Buchungen machst, gerade wenn es nach Korea geht, wie hier jetzt beim World Cup. Das heißt, das muss alles weit vorher klar sein und du kannst vielleicht auch nicht unbedingt auf alles reagieren, mal eben noch einen Namen dazu nehmen, wo du denkst, ah, der spielt gerade einen lässigen Dart letztlich. Also wenn man die Namen sieht, ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen beim deutschen Team, ist man jetzt nicht überrascht, dass da zumindest jetzt nicht der ganz große Wurf gelungen ist. Ich habe
Ja.
mich gewundert, dass Florian Preis nicht dabei war bei den Jugendlichen, weiß aber halt auch nicht genau, was da die Gründe sind.
Ja, ich habe zumindest auch notiert, dass aber die Doppelpaarung dann auch relativ brutal waren. Also Markus Meier und Marc Burmeister müssen direkt mal gegen England ran und scheiden da ja, mit
Ja.
einem 79er Schnitt aus. Ist jetzt für ein Doppel auch nicht das Verkehrteste, gerade nicht in so einer frühen Runde, aber dann verlierst du eben 0 zu 4 und das Duo aus Liam Mendel-Lawrence und Jannis Bremermann, ja, die kriegen 3 zu 4 gegen Australien und spielen 88 Punkte im Schnitt. Also da war auch viel mit
Ja.
15 Darts dabei, wo man sich dann fragte, ja, hätte dann gerne früh auch eine bessere Auslosung sein können. Auch das Duo Franco Giuliani, Roby John Rodriguez, du hast es gesagt, die gehen mit einem 88er Schnitt raus. Also da war schon einiges an Leistung auch da, was dann nicht belohnt wurde. Ja, ich glaube, Team war durchaus bitter, dass es da ja, wirklich jeweils das Aus in der Gruppenphase gab. Auch ja, wenn man dann Estland
Österreich
als einzige
Dritter in der
Nation
Gruppe
schlägt.
geworden, ja, genau, Deutschland. Was war das? Nur Fünfter von in der Sechsergruppe.
Fünf,
Das
sechs,
ist
ja.
natürlich nicht das, was man sich erwartet. Gab ja ein paar sowohl Deutsche als auch Österreicher, die sich dann noch Erfolge für die Korean Open, eben ein besagtes Goldturnier, aufgehoben haben.
Jetzt musst du mir mal weiterhelfen. Ich habe mir direkt nach Merve Hummel den Sieg bei der Youth-Konkurrenz noch aufgeschrieben, aber jetzt musst du mir
Ja,
aus der Bredouille helfen.
ich kann dir sagen, dass Liam Mendel-Lawrence noch im Halbfinale war,
Also.
mehrfach über 90 gespielt hat an diesem Tag, auch unter anderem Alexis Toelo geschlagen hat von den Philippinen. Und ich weiß, dass Marie Messner bei den Mädchen ebenfalls das Halbfinale
Ja.
erreicht hat. Wir hatten noch einen von den Jungs bei den Deutschen, war das Merlin Nikolaus oder das überraschte mich jetzt auch auf falschem Fuß, der im Viertel- oder Halbfinale gewesen ist. Müsste man vielleicht nochmal nachschauen und hier einmal nochmal nachreichen. Ansonsten lest ihr es bei uns im Newsflash auch natürlich auf daten.de. Das war, glaube ich, echt nochmal erfreulich und für manche, für die vielleicht der World Cup nicht ganz so gut gelaufen ist, dann nochmal ein schönes, ja, in Anführungsstrichen Trostpflaster.
War, glaube ich, ein riesengroßes Dartfest da in
Ja.
Korea. Ja, was eben über mehrere Tage ging. Du hast auch die Pausen zwischen den Spielen angesprochen. Dann bist du im Doppel unterwegs, im Einzel unterwegs. Und ja, gab dann ja auch Fotos von irgendwelchen Abendveranstaltungen. Also, ich glaube, wir hatten zumindest auch alle Teams eine sehr, sehr gute Zeit. Und deswegen räumt das hier auch mal einen größeren Teil dieser Sendung ein. Also, dieser Dart aus aller Welt-Block, der jetzt dann noch zu einem Abschluss kommt aus Fernost, können wir da jetzt vielleicht noch unterbringen. Steel Dance Tour Japan ist ja auch so ein WM-Qualifier-Weg. Muss da vielleicht die beiden Top-Namen einmal nennen: Sho Okano und Keita Ono. Und direkt danach Mitsuhiko Tatsunami. Das sind so drei Namen, die ranglistentechnisch anscheinend weit enteilt sind. Und wer sich an die drei Namen dann übermorgen noch erinnert, kann sagen: Ja, das ist ein möglicher WM-Teilnehmer aus Japan. Zwei andere WM-Teilnehmer stehen fest. Johnny Tata hat sich über die DPNZ-Tour qualifiziert, hat da sogar 9 Data geworfen gegen Ben Robb. Und ja, glaube ich, ein Spieler, wenn man sich auch so die World Series Events anschaut, der zumindest von den Neuseeländern, wenn man so das Niveau betrachtet, durchaus Potenzial mitbringt. Hat echt auf dieser World Series Saison nicht verkehrt gespielt. Und ja, ein anderer Qualifier war noch, es war wieder parallel zur Swiss Darts Trophy, wie im letzten Jahr, wo man ja sagen musste, damals auch die Swiss Darts Trophy ging ja am Finaltag wieder jeweils eine Stunde früher, Sessionbeginn los. Und auf einmal, aufgrund der vielen Überraschungen, die es in der Schweiz im letzten Jahr gab, waren dann alle statt bei Martin Schindler sehr interessiert an diesem WM-Qualifier in Kenia. Die African Darts Group hat da wieder ein Ding ausgetragen und ja, es gibt eine neue Nation bei der Weltmeisterschaft. Es ist wieder Cameron Carolison, der Südafrikaner, im Finale gewesen. Nur diesmal hat es knapp nicht gereicht. Und David Munua ist der neue Name. Gewinnt 8-6 in diesem Finale. Weiß nicht, ob du da jetzt reingehst. Wir hatten kurz vor der Sendung nochmal gesprochen, dass du auch wohl mitbekommen hast, dass die Bühne eingenommen wurde.
Ja, ich habe die Ergebnisse verfolgt. Devin Peterson im Viertelfinale gewesen. Peter Vachuri nur 57 gespielt und das erste Spiel verloren. Erinnert frappant an Devin Peterson, der das letztes Jahr, glaube ich, mit 58 geschafft hat. Interessante Parallele, da beide.
Es wäre ein steiler Karriereknick für den Kenianer.
Ja, ich glaube, er hat, glaube ich, schon gut sich aufmerksam gemacht, durfte ja auch Modus spielen und es ist, glaube ich, also vielleicht ist Cameron Carrollison derjenige, der auf der Bühne, von dem man auf der Bühne bei einer WM ein bisschen mehr erwarten kann. Andererseits ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass es mal ein anderer Spieler aus einem anderen afrikanischen Land ist, der sich da durchsetzt für die Arbeit, die in Afrika gemacht wird, für das, was in Kenia passiert und deshalb alle Achtung, dass es dann der Kollege aus Kenia, David, wie heißt er nochmal?
Munua. Und vor allen Dingen David. Sein Name, sein Spitzname, Why Not?
Ja, David, super. Habe ich auch gelesen, ja.
Munua, ja.
Es ist einfach eine tolle Geschichte, dass da jetzt mal eine andere Nation dabei ist, so wie man dann halt auch in Südamerika gehofft hat, dass es mal jemand außerhalb von Brasilien oder Guyana ist. Grüße an Jesus Salate, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob da dieses Jahr noch er dann das schafft oder wieder Rashad Sweeting vielleicht wieder. Also ich glaube, solche Geschichten und die Hoffnung, dass sich dann da was tut und dass vielleicht irgendwann doch ein Spieler kommt, der sagt, ja, ich lass das bisherige hinter mir und gehe nach Europa und versuche Dart-Profi zu werden, den Traum, den hat man natürlich dann auch, wenn und so eine WM kann natürlich dann in so einem Fall auch ein Türöffner sein und da bin ich mal sehr gespannt, auch hier.
Vor allem im Vergleich zu den vergangenen Jahren, es ist ja auch ein monetärer Türöffner, wenn man bedenkt, dass die erste Runde schon mal 15.000 Pfund in der Tasche bedeutet, da ist dann eben nicht nur der Flug hin und zurück und Unterbringung, dann überlege ich mal, ob ich vielleicht noch einmal in den Urlaub fahre drin, sondern das ist dann schon mal ein bisschen größerer Steineregen für den, der sich da qualifiziert. Und ja, ich finde auch, Kenia ist ein Land, was eben über Vachuri auf sich aufmerksam gemacht hat. Viele, die ja weiterhin kritisieren, wie kann es sein, dass Afrika nur einen Platz bekommen hat, wenn auch Carrollison hier im letzten Jahr, wie der gegen Wessel Naiman gespielt hat, da ist Potenzial da und bei einem 128-Spieler-Feld, da bin ich auch jetzt nicht schade drum, ob es einen Tourcard-Holder-Qualifier weniger gibt, so leid es mir dann für die Deutschen tut, aber muss man mal sehen, vielleicht wird es ja ein neuer World-Series-Standort.
Ja, Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Aber wer sich jetzt mit den neuen Quali-Kriterien nicht so für die WM qualifiziert, hat es halt aus meiner Sicht auch echt nicht verdient. So.
Gutes Schlusswort für diesen Block. Und dann sind wir jetzt bei einem, ja, müsste man ja im Preisgeldvergleich sagen, fast schon völlig unwichtigen Turnier. Aber nein, es ist eines der ältesten Majors der PDC, das da auf uns zukommt und mit einem Gesamtpreisgeld von 600.000 Pfund dann auch nicht ganz, ganz klein. Wir reden natürlich vom World Grand Prix seit 1998, fester Bestandteil bei der Professional Darts Corporation. Und los geht's am Montag, 6. Oktober. Dann wird wieder eine Woche in Leicester gespielt, ein Ort, wo man jetzt mittlerweile schon seit 2021 ist. Und das Besondere ist natürlich der Double-In-Modus. Ist die Frage, die, glaube ich, jedes Jahr dann einmal hier kommt. Ich stelle sie wieder zum Thema Double-In. Bleibt es dabei, dass wir die Double-In-Saison auch sehen wollen? Also,
Ja.
warum jetzt nicht dieser Dreier-Players-Championship-Block auch im erwähnten Modus?
Ja, definitiv. Finde ich gut. Hat man ja zuletzt auch, glaube ich, auf der CDC gesehen, dass auch die dann jetzt mal das ein oder andere Turnier Double In, Double Out gespielt haben. Also finde ich super. Ich bin jetzt nicht derjenige, der dann nach Master Out unbedingt schreit, der nach einem Ryder Cup unbedingt ganz laut ruft, ist ja jetzt gerade auch wieder diskutiert auf X, um in die Blase mal wieder kurz einzutauchen und dann direkt wieder rauszugehen. Nee, hat bei mich, jawohl, sehr gut, jetzt dreht er durch.
Wir
Hat
sind
für
auch schon eine
mich
Stunde
eben
dabei, ne?
hat für mich einen ähnlichen Charme wie im Tennis, wo es dann halt eine Rasensaison gibt. Warum dann nicht eine kleine Double-In-Double-Out-Saison? Hat sich für mich nicht geändert. Und freue mich sehr drauf, gerade dann auch die erste Runde, auch wenn man jetzt nicht mehr die ersten 8 setzt der Welt, sondern die besten 16. Das hat für Martin Schindler Vorteile. Ich fand es immer ganz lustig, weil dann die Auslosung auch interessante Sachen herbeibringen konnte. Wir spielen Best of 3 Sets in der ersten Runde, 8 Spiele an einem Abend durch. Manchmal schläft man vielleicht zwischendurch ein, weil es schon spät ist und wacht auf und denkt, oh, wobei, die sexy Sportclips gibt es nicht mehr. Aber man denkt sich halt dann auch, okay, was habe ich jetzt möglicherweise, wie spät ist es denn jetzt? Ah, krass, weil so ein Abend kann lang werden und kann aber auch richtig Potenzial für Upsets bieten. Das haben wir in den letzten Jahren erlebt. Luke Littler letztes Jahr in der ersten Runde rausgegangen. Sieger mit Sicherheit auch, wenn man sieht, wie wenig Mark De Decker dann aus diesem Triumph letztes Jahr machen konnte. Und Robert Thornton, der den Grand Prix gewonnen hat. Ein Brandon Dolan, der im Endspiel stand. Ein Dirk van Dijvenbode, alles Namen. Ja, bei Dirk hat man vielleicht dann auch noch mal mehr erwartet. Aber der Grand Prix öffnet immer wieder Tür und Tor für solche Geschichten dann auch. Und mal sehen, wer sie dann in der nächsten Woche schreibt.
Ich habe das Gefühl, Kevin hat meinen Zettel so übernommen ab der Stelle, wo ich irgendwas von Double In geschrieben habe. Ist wunderbar. Modus hatten wir, Zeitplan hatten wir. Den Sieger des letzten Jahres habe ich mir aufgeschrieben. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das hier zu Beginn direkt ein Thema wird. Aber ja, Mike De Decker, 6:4 gegen Luke Humphries, überragendes Finale im letzten Jahr. Und genauso wie die letzten Sessions schön sind, sind es genau auch diese Montag- und Dienstagabende,
Ja.
die ich mir wahrscheinlich definitiv nicht in live angucken werde, wenn es dann irgendwann doch mal ins Bett gehen soll. Muss man wieder das Real-Life am nächsten Tag herhalten. Aber
Und
ja,
du
wirklich.
bezeichnest dir das auf VHS auf.
Und handel das dann so ein bisschen im Internet, wie vielleicht vor 25 Jahren noch, ja. Ja, aber du sagst es auch, bin ich auch der Meinung, dieser Modus, das gibt einem ein ganz anderes Gefühl vom Spiel und es ist eben auch für den TV-Zuschauer noch etwas, was nicht allzu weit weg vom normalen 501 ist, ob du dem jetzt erklärst, dass es am Ende ein Doppel braucht und am Anfang eben auch. Das war ja durchaus in den Pubs, in den Anfängen des Dartsports ein Spiel, was so bei 301 Double In häufiger gespielt wurde, zu Zeiten, wo es auch Boards gab, auf denen es keinen Triple Ring gab. Aber wir driften ab, von daher gehen wir vielleicht, ja, wie so oft üblich, in die Auslosung rein, denn
Oh ja.
die ist nämlich heute frisch, frisch reingeflattert. Es ist natürlich immer wieder der Kommentar von uns an dieser Stelle nötig. Die PDC ist auch, also wie die diese Auslosung immer unterbringen, das ist Unglaublich. Ich habe, glaube ich, verschiedene soziale Medien parallel aufgehabt und Seiten von Boyle Sports und der PDC aktualisiert. Und dann erfahre ich es trotzdem als allererstes einen Ausschnitt von 4 Spielen aus dem Draw von einem der größeren Darts-Accounts, privaten auf X. Ich dachte so, hä? Wo hat der denn jetzt bitte die Auslosung gesehen? Und dann kam irgendwie raus, dass Boyle Sports sich irgendwie verklickt hat und ein Bild zu früh rausgehauen hat. Und dann sehe ich so nach 10 Minuten hat das entsprechende Video, dann, was dann mal irgendwann gekommen ist, eine gefällt mir Angabe, ein Repost. Und ich so dachte, hä, ist das jetzt das offizielle Video? Ist das nochmal aufgewärmt vom letzten Jahr und da reagiert keiner drauf? Also, ja, soll aber nicht das Hauptthema sein, wollte ich nur mal unterbringen, wie
Ich
spannend
habe
und
auch
lustig das
gesehen.
auch für eine Seite wie uns ist, an so eine Auslosung ranzukommen, wenn keiner weiß, ja, sie kommt zwar, aber wann, das ist das große Mysterium.
Ja, wir hatten so einen Scoop auch mal, als die PDC Europe irgendwie mal 5 Minuten den neuen Kalender veröffentlicht hatte und ihn dann wieder entfernt hatte und dann im richtigen Moment einer von uns geguckt hat und dann konnten wir das vor ein paar Jahren, ist jetzt auch schon bestimmt vor der Corona-Zeit gewesen, konnten wir das dann auch exklusiv veröffentlichen. Und hier natürlich PR-technisch, wo ich so denke, was um alles in der Welt, warum kann ich es nicht live machen, warum bringt das dann mein Hauptsponsor und ich irgendwann mal verspätet, was genau, also man kann so viele Dinge vorher gemeinsam abstimmen und es hat nichts geklappt und das ist lustig und irgendwie auch wieder nicht, weil es ist ein professionelles Unternehmen, das mit diesem Sport Millionen verdient. Ich möchte mich nicht aufregen, lass uns über die Spiele sprechen.
Ja, was hat denn der Boss, Barry Hearn aus seinem kleinen Säckchen gezogen? Auch diese Säcke ist so total, naja,
Ja.
ist lustig
Kann man das
genug.
irgendwann mal kaufen? Wird das irgendwann mal zur Versteigerung?
Eigentlich diese Säckchen und wir brauchen, was brauchen wir, die Nummer 23? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. UK Open in diesem Jahr. Wir brauchen diese eine Zahl, die noch in
Ach
der
so.
Lostrommel offen geblieben ist und keiner weiß, warum. Aber ja,
Wie
das
wollen wir
Draw
es?
ist draußen. Wir gehen, glaube ich, wieder. Ja, wir können es, glaube ich, von oben nach unten so in Bracket Order
Ja.
durchgehen, weil die Deutschen kommen dann ja auch rechtzeitig.
Klar.
Aber wenn ich mir das so begucke, wir geben jetzt keine Spoiler, aber du darfst mit einem Kracher anfangen.
Ja, wie viele mache ich? 2 oder 4?
Oh. Ja, im Duo, glaube ich, dann
Okay.
schieben wir immer noch eine Meinung dazwischen.
Ja. Luke Humphries trifft auf Nathan Aspinall. Wow. Puh. Welchen Luke Humphries werden wir sehen? Aspinall kann man sich eigentlich sicher sein, dass der ein gutes Spiel macht. Für mich schon der erste Upset Humphries, der an dieser Stelle vielleicht rausgeht. Öffnet dann möglicherweise den Draw für die nächsten beiden. Martin Schindler gegen Krzysztof Ratajski. Es hätte deutlich schlimmer kommen können für Martin. Ratajski zuletzt aber auch nicht schlecht unterwegs gewesen wieder. Ich habe es vorhin mal angesprochen. Aber eigentlich, ja, er ist der Favorit, ein Spiel, das er dann in dieser Konstellation dann auch mal gewinnen sollte. Ob es 2 Sätze oder 3 sind, schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass Martin dann weiterkommt. Weiß halt nicht, ob er dann auch ein zweites gutes Spiel im Locker hat. Würde hier dann erstmal Nathan Aspinall als Sieger ins Viertelfinale tippen.
Viertelfinale ist das Stichwort für Martin Schindler auch vor 2 Jahren ja hier im Viertelfinale gewesen. Das war ja auch dann so der Backup-Erfolg auf die UK Open, die in dem Jahr dann auch waren. Und ja, jetzt ist so der Moment, wo man wartet. Jetzt gab es eben viele Erstrundenniederlagen dank Johnny Clayton. Und ich glaube auch, also da wurde ja auch debattiert darüber, wie vorteilhaft es ist, die 16 zu sein, wenn man danach gegen die 1 spielen darf. Also, ja, finde ich alles ein bisschen Pustekuchen, weil allein das hat er jetzt schon gezeigt. Ich kriege Krzysztof Ratajski in der ersten Runde, Nummer 14 der Pro Tour. Das, ja, wenn du bei den Top 32 angekommen bist, dann geht es nicht viel leichter. Ratajski,
Ja.
der sicherlich auch jetzt keine schlechte Form hat, gegen Mike de Decker, wie das Spiel da am Wochenende gezogen hat, aber dann ging es eben auch nicht viel weiter für den Polen. Daher bin ich da auch. Ich bin da guter Dinge, aber natürlich auch eine andere Situation für Martin zu wissen, hier bei einem Major-Turnier als Favorit in die Partie zu gehen, mal eben nicht im Topf der Ungesetzten zu sein. Ja, vielleicht aber auch genau das Setup, was es für einen guten Run braucht. Und ich wäre auch so mutig, Martin hier ziemlich weit vorne zu sehen in diesem Achtel. Aber ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Keine Entscheidung zu früh treffen. Chris Dobie haben wir dann in diesem Viertel gegen Cameron Menzies am Start. Ich würde jetzt gern sagen, dass ich Chris Dobie ganz klar vorne sehe, weil Cameron Menzies und Bühne, aber der kann einen auch in dieser ersten Runde überraschen, fürchte ich, der Schotte. Ja. Also finde Chris Dobie aber sehr stabil. Hat auch an diesem Wochenende wieder gezeigt. Ist echt ein Mysterium, dass der auch gerade auf diesen European Tour Events so unerfolgreich in Summe ist, was dann das Vorstoßen in die Finalsession angeht, weil auch ein Spieler, der eigentlich wie ein Van Veen, wie ein Bunting in diesem Jahr auch dauerhaft an der 100 kratzt in seinem Niveau, und ich glaube auch, dass das ein Spieler ist. World Grand Prix war, meine ich, auch sein erstes Major-Halbfinale, von daher ist das doch etwas, was gute Erinnerungen weckt. Rob Cross, ja, gegen Wessel Naiman, auch das ist schon mal ein ordentliches Duell für die erste Runde, eben weil Rob Cross zuletzt ja auch ordentlich spielt und Wessel Naiman sicherlich ein Name ist, den viele für Größeres auf dem Zettel haben. Bei Wessel Naiman gefällt mir aber wirklich nicht die Art und Weise, wie er dann auch jetzt die letzten Male sich aus ersten Runden auf European Tour Turnieren verabschiedet hat. Das muss man sagen. World Matchplay war brutal stark. Also ich würde mich dann vielleicht auch trauen, hier diesen Dreisatz-Krimi über alle Lecks sehen zu wollen. Dann habe ich irgendwie das Problem, dass ich dann Naiman nicht gewinnen sehe. Ja, gefällt mir nicht. Aber ich habe hier Chris Dobie auf diesem Achtel sicher vorne.
Ja, mir kommt da dann auch, dass ich glaube, dass Double-In, Double-Out momentan so der passende Modus für Wessel Naiman ist. Da sehe ich dann auch mal ein paar No-Score-Aufnahmen mehr vielleicht. Deshalb Cross und Dobie. Menzies muss mir erstmal wieder beweisen, dass er irgendwie auf der Bühne halbwegs was zustande bringt, bevor ich mal wieder auf ihn tippe. Möchte ich an der Stelle mal. Also für mich dann aber auch Dobie. Aber wer die Folgen mit uns beiden kennt, gab ja schon die eine oder andere Vorschau, der weiß, dass
diese Auslosung gehen wir von oben nach unten komplett durch. Ich musste schon Schindler gerade sagen. Fühlte mich genötigt. Tja.
Gut, dann muss ich jetzt weitermachen mit Stephen Bunting, der es mit Nico Springer zu tun bekommt, und Danny Noppert gegen Jermaine Vatimena. Ich fange mal mit dem letzten an, mit dem letztgenannten. Das ist sehr interessant, ein niederländisches Duell, bei dem ich echt Probleme habe, zu sagen, wer denn das möglicherweise gewinnt. Ich denke Noppert knapp, weil ich ihn auf die Doppel noch mal ein bisschen stabiler einschätze. Bei Vatimena weiß ich nie so genau, welchen Vatimena ich kriege. Und Bunting durchaus, also auf jeden Fall der Favorit gegen Nico Springer. Wie wird dieses Debüt von Nico laufen? Leichtigkeit oder dann halt doch vielleicht zu viel wollen? Fragezeichen. Erinnere an die vielen verpassten Doppel bei der WM-Premiere. Das wäre hier natürlich fatal. Ich möchte mal kleine Brötchen backen und glaube, dass Bunting sich am Ende knapp gegen Nico durchsetzt. Und dann, dann ist natürlich die BA, dann Bunting vielleicht auch im Viertelfinale. Wobei ich nicht überrascht wäre, wenn es Noppert macht.
Traue ich mich jetzt, Jermaine Vatimena reinzunehmen, weil das Problem für mich ist, dass Danny Noppert mir in diesem Jahr an sich sehr gut gefällt. Er ist ein halbes Jahr komplett unterm Radar geflogen und jetzt die letzten Wochen, auch was da auf der European Tour zusammenkommt, nicht zuletzt das Finale in Ungarn, der ist stabil. Also der macht nicht viel falsch in vielen Spielen und hat immer wieder Momente, wo man denkt, ah, jetzt läuft's nicht, und dann kommt eine 180 und dann nimmt er so diese Range 100 bis 120 raus, weil Triple 20 im ersten Dart, und dann muss er sich nur noch Tops stellen und trifft das im letzten. Das ist für mich so ein Automatismus, aber klar, diese Best of Three Sets, finde ich, ist vielleicht das engste Duell dieser ersten Runde, muss man so sagen, weil Vatimena eben auch mittlerweile auf den Bühnen dieser Welt gefestigter unterwegs ist. Deswegen, ja, ich will jetzt eigentlich nicht dir den Stephen Bunting rauben im Sinne von, ich glaube nicht, dass der viel schaffte auf dem TV-Turnier. Ja, sonst würde ich echt mal mit Wattie Mena gehen hier. Ich bin mal eigentlich nicht so, wie ich sonst bin, nicht analytisch, sondern einfach mal spontan. Und Stephen Bunting, ja, sehe ich leider gegen Nico Springer auch vorne. Auch da macht das die Erfahrung. Ich meine, auch das Spiel gegen Kai Gotthardt bei der WM habe ich da irgendwie direkt so im Blick, wo er es dann hinten raus abgekocht macht, obwohl er eben am Anfang durchaus ins Straucheln geraten ist. Das ist so ein Spielverlauf, der sich hier für mich auch einstellen könnte, wenngleich natürlich die Distanz ein bisschen kürzer ist. Ja, so sehe ich das in diesem Achtel. Und danach wird es ja
Steht dir
wirklich.
die
Bitte?
Spontanität? Steht dir die Spontanität?
Dann kommt jetzt meine Spontanität und sagt, James Wade wird sich gegen Joe Cullen durchsetzen. Der wird sich auch nicht freuen, denn beim World Matchplay, da gab es schon eine Abreibung und jetzt treffen die beiden wieder aufeinander. Ich sehe nicht, also eigentlich müsste ich jetzt diesen Schnipsel aus der letzten Folge World Matchplay finden und ihn an dieser Stelle einfügen. Das ist meine Analyse zu Wade gegen Cullen, dass hier James Wade klar durchgeht und Gary Anderson gegen Raymond van Barneveld ist natürlich ein Legendenduell. Das für mich natürlich aber auch ein bisschen an Farbe verloren hat, an Klang, wenn man daran denkt, ob das jetzt ein Top-Erstrundenduell ist, gerade Raymond van Barneveld und der World Grand Prix in den letzten Jahren.
Genau
Boah,
das.
Alter, das ist ja teilweise brutal gewesen. Von daher fällt es mir da auch schwer, mit Barney zu gehen, wenngleich er positive Signale abgegeben hat. World Series Finals war auch okay, auch wenn er da in der ersten Runde Glück hat. Aber jedes Mal in der ersten Runde Glück haben, ist halt auch nicht das Ding. Und
Nee.
von daher fürchte ich, dass das hier auf Wade gegen Anderson relativ deutlich hinausläuft und dann James Wade seine Major Runs dieses Jahr auch fortsetzen kann.
Ja, also mal, ich denke nicht zum ersten Mal, Mensch, das ist doch sein Ding, dieser World Grand Prix. Und von Barney erwarte ich bei dem Turnier erstmal auch nichts. Wie bei Menzies, der muss mich da erstmal vom Gegenteil überzeugen. Gary Anderson auch wechselhaft. Also für mich ist dieses Viertel wie gemacht für James Wade.
Ja.
Dieses Achtel. Bei dem Viertel muss
Ab
man nochmal gucken, aber
Viertel würde ich mich auch
prinzipiell auch bei dem Viertel,
anschließen.
ja, sehe ich Wade auch im Halbfinale eigentlich. Kommen wir zum nächsten Kraker, wie die Niederländer das nennen würden. Luke Littler gegen Kean van Veen und danach
Oh.
Peter Wright gegen Michael Decker. Ich mach's wieder so rum. Peter Wright, ja, weiß ich nicht. De Decker als Titelverteidiger mit Sicherheit auch mit Druck, mit, ja, jemand, der in diesem Jahr vielleicht schon öfter zu viel gewollt hat mit den Premier League-Diskussionen und will es allen zeigen und es hat nicht geklappt. Dieses eine Spiel wird er, denke ich, holen, mehr aber, glaube ich, nicht. Und dann Luke Littler gegen Kean van Veen. Also klar, wenn du Littler schlagen kannst, dann in diesem Format über Best of Three Sets. Und van Veen hat alles, was es dazu braucht. Er hat Littler zuletzt auch schon geschlagen. Er ist definitiv up for it. Und wenn er sich nicht zu viel vornimmt, dann schlägt er Littler.
Ich finde auch diese Aussage spannend. Es ist Best of Three Sets, weil gab dann natürlich viele, die das häufig zitierte Glück von Gian van Veen in Major-Auslosungen zitiert haben. Beim World Matchplay hat es geklappt. Da hat er zwar Luke Humphries die Nummer 1 gezogen, hat aber das Spiel gewinnen können und ist dann ins Viertelfinale durchgegangen. Und sagen auch einige, ja, irgendwann in solchen Turnieren wirst du aktuell Littler kriegen, wenn du den Titel gewinnen willst. Und wenn du es dann in der ersten Runde tun kannst, dann ist das doch auch eine nette Geschichte. Von daher
Ja.
ist natürlich, also ich weiß nicht, wohin dieses Match gehen soll. Du hast halt den besten Spieler der Welt aktuell gegen den besten von der Pro Tour, der da hätte kommen können, der für mich auch im Niveau aktuell ein Top-8-Spieler ist, der sich hier durchaus mit einem Run auch wie ein Josh Rock in Richtung einer Premier League bringen kann, den ich dafür zumindest in diesem Herbst groß auf dem Zettel habe. Und das könnte hier damit anfangen, Littler, der natürlich noch was richtig zu stellen hat. Es ging ja erst beim Grand Slam of Darts so richtig los. Davor war das nicht so dolle mit seinen Erstrundenniederlagen beim Grand Prix und der European Championship, sich
Ja.
auch die Auslosung. Also da steht eine Menge drauf. Ich Ich habe keine Ahnung. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt eine Münze hätte, ich könnte sie werfen und würde dran glauben, weil es da so ein bisschen Herz schlägt für Van Veen, auch weil man da die Entwicklung so, diese steady nach oben gehende, echt gerne mitnimmt. Ich würde mich aber jetzt spontan trauen, auf Littler zu gehen. So,
Ja.
ich nehme diesen Upset, den dann viele sich schon in die Bücher schreiben, nicht dankend an. Und bei Peter Wright, ja, ich habe letztens Marvin, glaube ich, auch geschrieben, wenn das so weitergeht, dann wird er hier beim World Grand Prix nicht über 70 im Schnitt hinauskommen. Das halte ich für nicht ausgeschlossen.
Ja. Gut, aber wir haben, glaube ich, beide dann den Sieger aus Van Veen Littler auch als Sieger dieses Achtels. Hm?
Ja, dann gibt es ja durchaus Parallelen und ähnliche Draws, finde ich, wie beim World Matchplay, weil auf der Route von Littler liegen dann auch wieder ein Gervin Price und Josh Rock. Und Gervin Price
Ja.
bekommt es mit Ryan Searle zu tun, Josh Rock mit Ryan Joyce. Und ich glaube dann, dass auch in der zweiten Runde kein Ryan mehr dabei ist. Ryan Searle, der jetzt eben an diesem Wochenende plötzlich wieder gefallen hat. Ein lang überfälliger Run. Ryan Joyce, den man gerade Double In nie, 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 niemals abschreiben darf.
Absolut, ja.
Den, da würde ich auch glauben fast, dass sich vielleicht Kevin hier gleich an eine Überraschung rantraut. Ich tue das aber mal nicht und sage, Gervin Price und Josh Rock gehen hier durch. Glaube auch, Josh Rock ist natürlich so ein bisschen jetzt so ein Lieblingstipp, den man haben kann, dass man den immer jetzt für jedes Major groß nennt, aber der hat seine Schritte echt gemacht. World Cup, World Matchplay. Josh Rock ist bei diesen Turnieren mittlerweile abfeuert, wie der Engländer sagen würde, und ich schätze den dann hier auch am stärksten ein.
Ja, Herausforderung für Rock, ein Format, wo man auch denkt, okay, wenn er dann mal das Straucheln auf die Doppel anfängt, dann kann ihm Joyce schon das Licht auspusten. Deswegen, ich bin so ein bisschen bei Joyce hier. Und dann aber auch klar bei Price gegen Searle. Und dann macht für mich Price auch das Achtel hier zu und setzt sich durch.
Ja, vor allem muss ich auch sagen, während Price das Ding schon in die Höhe recken konnte, hat Josh Rock noch nicht ein Spiel gewonnen beim World Grand Prix.
Oh
Das
ja.
einzige Major, bei dem Rocky sieglos bislang ist. Und klar,
Rocky
das kann auch was
Sieglos.
bedeuten, bitte.
Ist das die Fortsetzung?
Ach
Rocky
so.
Balboa, Rocky Sieglos.
Rocky 4, Rocky sieglos. Ja, aber es ist jetzt das dritte Jahr und glaube aber, das wäre im letzten Jahr. War das nochmal so ein anderes Ding? Ich will jetzt hier auch mal ein Spiel gewinnen. Und jetzt, wo sie eben bei diversen Turnieren, UK Open, World Series of Darts, World Matchplay, Halbfinale an Halbfinale gegeben hat,
Ja.
ich glaube, Josh Rock ist jetzt gefestigter. Ist eine Aussage, die mir spätestens in einer Woche wieder um die Ohren fliegt.
Du,
Aber dafür sind wir ja da, ne?
ich glaube, das ist, also, das kann hier in beide Richtungen, also in beide Richtungen kann einem das um die Ohren fliegen und ich glaube, man muss sich dann, wir sind beide nicht diejenigen, die dann irgendwie 3 Tage traurig in der Gegend rumsitzen, wenn dann so ein Tipp daneben gegangen ist. Also. Auch wenn ich sage, keine Ahnung, ich glaube, dass Michael van Gerven gegen Dirk van Dijvenbode schon im Kopf gewonnen hat, egal was da in diesem Spiel passiert, kann mir nicht vorstellen, dass Dirk das gewinnt. Da müsste van Gerven einen sehr schwachen Tag erwischen. Das glaube ich nicht, dass Dirk da mental bereit dazu ist. Ross Smith gegen Gurney, ja, welchen Gurney kriegen wir? Welchen Smith kriegen wir? Könnte ein enges Spiel werden, glaube, dass sich Ross Smith da durchsetzt. Und glaube dann auch wieder, dass dieser Ross Smith dann im zweiten Spiel Michael van Gerven mehr als gefährlich wird und dann das Turnier recht früh für Mighty Mike beendet ist. Und sich dann Smith ins Viertelfinale spielt.
Hier sieht Kevin schon was. Also, ich muss zugeben, ich habe von den World Series of Darts Finals leider wenig live sehen können und deswegen nicht so dieses Kickgefühl mitgenommen von Van Gerven, der gezeigt hat, dass er, wenn er will, sie alle schlagen kann. Von daher, Ja, ich sehe auch, wie du die Schwierigkeit bei Dirk. Eigentlich komisch, aber dem traut man irgendwie nicht zu, dass er so ein Spiel an sich reißt. Das hat man von Chizzy auch jahrelang behauptet, bis er dann Van Gerven bei der WM 5-0 verputzt. Aber das war ohne Zuschauer und ein anderes Setting. Von daher sehe ich, glaube ich, Van Gerven in diesem Achtel dann doch schon vorne. Ross Smith gegen Daryl Gurney wird definitiv auch ein Kracher der ersten Runde. Die wissen, dass sie von ihrem Gegner ein gutes Spiel erwarten können. Deswegen werden sie sich auch nichts schenken. Und Ross Smith, der ja hier auch schon mal mit einem 100-Plus-Average in Runde 1 brilliert hat, also der ja weiß, mit diesem Modus auch umzugehen. Würde mich aber trauen, auf Daryl Gurney zu gehen und dann Van Gerven ins Viertelfinale gehen zu sehen. Und da
Und
könnte
jetzt
es
hast du
dann
das letzte Achtel.
ein Duell geben, ja. Mit Johnny Clayton. Wir können eigentlich hier stoppen, weil ich würde sagen, der macht das nämlich. Der trifft auf Andrew Gilding. Und dann haben wir noch ein Duell zwischen Damon Hatter und Luke Woodhouse. Ist natürlich ein schönes Wiederholungsspiel zur WM, wo man ja auch sagen muss, Damon Hatter hat es verbockt. Luke Woodhouse hat dann, nachdem Hatter den neuen Data spielt und die 60.000 für seine Rolex kriegt, dann das Preisgeld über
Ja.
die WM mitgenommen und Dankeschön gesagt, das 4:3 gezogen. Und Hatter, oh, gefällt mir auch in letzter Zeit nicht so sehr. Jetzt die Auftaktniederlage gegen Barney war sicherlich auch ein starker Gegner. Hätte niemand, dem ich jetzt zutraue, dass der hier unter 80 im Schnitt fällt im Double-In-Modus. Aber ich sehe hier auch Chancen für Luke Woodhouse und
Ja.
glaube aber, dass Johnny Clayton deutlich, deutlich favorisiert ist in diesem Achtel.
Kann ich sehr gut verstehen, ja. Die Gilding Vibes, die wir beim Matchplay hatten, sind auch leider ein bisschen verpufft.
Ja. Oh, Gilding,
Was
Matchplay,
machen wir
ja.
jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Es ist bei mir ein Grand Prix der Überraschungen, wenn ich das so sehe. Ein Humphries, ein Littler, ein Van Gerven, alle nicht im
Die scheitern schon
Viertelfinale.
eventuell.
Ein
Dann gib mir
James
mal so
Wade.
Halbfinals raus.
Du willst von mir Halbfinals haben? Boah, ist das dann oben Chris Doby? Nach meinen Tipps entsprechend wäre das möglicherweise ein Chris Doby im Halbfinale, der gegen James Wade spielen würde.
Also auf dem Weg dahin sind wir sehr unterschiedlich, aber im Ergebnis kommt das Gleiche raus. Okay.
Und unten Price gegen Clayton.
Jetzt gegen Clayton.
Von
Ich
Feen
traue mich
glaube
an
ich
Van
halt
Gerven noch
nicht,
nicht ran, aber.
dass ja. Von Feen würde ich es wünschen, aber da könnte halt das Ding greifen. Du schlägst Littler und kriegst dann Probleme gegen den Decker oder spätestens gegen
Glaubst du, dass das greift?
Price.
Also wenn ich jetzt so an World Matchplay denke, Humphries geschlagen, dann gab es auch
Ja.
direkt gegen Danny Noppert einen guten Erfolg, wo er irgendwie der war, der wie der reifere
Ja,
Spieler auf der Bühne
auch bei
wirkte.
Price ist natürlich die Frage, ne? Wie fit ist der? Allerdings zuletzt dann, als er gespielt hat, sah das sehr gut aus. Also für mich unten Price Clayton irgendwie. Wäre aber nicht überrascht, wenn es von Feen Clayton wird. Clayton habe ich relativ sicher da unten, genauso wie ich relativ sicher oben Wade habe, aus meiner Sicht.
Ja, lustig, ich hau jetzt mal Rock gegen Van Gerven raus. Auch wenn bei mir bei Van Gerven verdammt viele Fragezeichen dahinter sind, das sind sie aber dauerhaft und dann
Absolut,
steht er
ja.
plötzlich und hat seinen World Series Finals Titel und das muss man dann auch anerkennen. Von
Absolut.
daher ausschließen würden wir das nicht, so Gesamtfazit zu den Deutschen. Also ich hätte jetzt auch Schindler ja ganz spontan ins Viertelfinale getippt, aber gegen Chris Doby hinten gesehen. Auch nicht mit restloser Überzeugung, muss ich zugeben. Aber es sind jetzt auch keine Spieler mehr, wo ich denke, Mensch, Martin, Nummer 16 der Welt, sieht da alt aus gegen, sondern
Ja.
hat jetzt auch seine Jahre schon World Grand Prix erlebt und kann da auch auf eine Erfahrung bauen. Nico Springer haben wir dann doch eher rausgesehen, wollen jetzt eben beim Debüt dann auch nicht zu viel erwarten. Tja.
Es ist ein Draw, bei dem man sagt, okay, Martin, der eine Sieg und dann von Achtelfinale bis Halbfinale ist da viel möglich. Der Modus wird uns das ein oder andere Lustige bescheren und ja, ich möchte jetzt nicht die Tür aufreißen und sagen, Nico Springer macht dies, macht das. Ich kann mir das vorstellen, aber erwarte es jetzt erstmal nicht. Da ist Bunting halt dann schon auch eine Nummer, die er da dann entsprechend zugelost bekommen
Die Nummer
hat.
4, um genau zu sein. Aber das
Willst
ist es zu
du
den Deutschen. Ich muss dir
noch
natürlich
ein
einen
S
Siegertipp entlocken. Du
Ja,
bist natürlich
James Wade.
vorbereitet. James Wade. Boah, das wäre es aber wirklich. UK Open Finale, World Matchplay Finale. Hier dann die Krönung. Ich werde dann wohl auf Josh Rock gehen.
Okay,
Auch
krass,
im Wissen,
ja.
dass Littler oder Van Veen natürlich da warten könnten in einem Viertelfinale, was dann aber
Absolut.
auch trotzdem noch Best of Five Sets ist. Ne? Von daher, es ist ja erst ab Halbfinale diese erhöhte Distanz, muss man ja auch dazu sagen, war ja la jahrelang 5 Gewinnsätze im Finale. Im letzten Jahr dann ging es schon im Halbfinale auf Best
Endlich
of Nine
wieder.
hoch und im Finale Best
Ja.
of 11 Sets. Ja, also du findest das definitiv schöner und angemessener
Ja.
für die
Ja.
Occasion.
Ich finde das schön, ja. Früher war ja dann Viertelfinale noch Best of Seven, Halbfinale war Best of Nine. Verstehe natürlich, wenn man das Viertelfinale alles an einem Tag durchprügeln muss, dass man dann bei Best of Five bleibt. Ja, finde ich aber nicht unangemessen, da gerade am Ende wieder zu schrauben, am Ende wieder zu erhöhen auf Best of Nine, geschweige denn Best of 11.
Ja, ich finde das auch nicht unangemessen, mal am Ende zu schrauben, nämlich für diese Folge. Ich glaube, World Grand Prix haben wir
Ja.
ziemlich gut durchgebracht. Das Draw, ja, also Littler van Veen ist natürlich ein absoluter Kracher. Die Top-Leute, auch Humphries, die kriegen hier definitiv nichts geschenkt in dieser Auslosung. Finde jetzt auch, ich mache jetzt auch kein Viertel aus, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber Langeweile vorprogrammiert. Sage, oh, da sind jetzt aber die schwächeren Namen gelandet. Das hat sich doch durchaus gut verteilt.
Wenn man
Und
sieht, gegen wen auch die großen Namen in den letzten Jahren mal gestolpert sind. Ich kriege jetzt gerade nicht mehr
ja.
alle zusammen, aber Van Gerven habe ich auch schon in der ersten Runde fallen sehen. Phil Taylor gegen Van der Voort oder Andy Callaby zum Beispiel, Adrian Gray.
Es ist wunderbar, dass der Name Andy Callaby noch fällt.
Ah,
Super.
Bingo-Karte, wer die hatte,
Ja,
der
Kevin
gewinnt
Barth
jetzt.
erwähnt Andy Callaby. Das ist so ein langjähriges Shortleg-Bingo.
Sehr
Ach
gut,
ja.
ja. Ich will damit einfach nur sagen, wir haben schon alles erlebt bei diesem Format. Also nicht jede Logik greift hier. Aber du hast recht, jedes Viertel hat was Interessantes mit dabei, mit Humphries und Littler, die schon entsprechend geprüft werden, mit Rock, der eine ordentliche Hürde vor der Brust hat. Es ist eine tolle Woche, die uns da bevorsteht. Leider in Leicester. Das wollte ich zum Schluss noch sagen, weil
Ja.
für mich hat dieser Spielort nach wie vor nada niente gar nichts.
Ja, wenn dann schon in der Auslosungsnews bei der PDC, ja, und die East Midlands, irgendwie so, ja, irgendwie so ein seelenloses, aber wir sind dann vielleicht auch zu böse gegenüber Leicester, aber ja,
Er lästert wieder über Lester.
hatte das Thema am Anfang der Folge auch so ein bisschen oder am Anfang der Vorschau jetzt hier ein bisschen unter den Teppich gekehrt, absichtlich, weil die Meinung von uns dazu ja bekannt ist, dass das durchaus etwas ist, was im Kalender einen anderen Platz bekommen darf. Ja, World Grand Prix eben bei all den Überraschungen auch gerne eins für überraschende Finalisten und erstmalige Major Champions. Luke Humphries hat hier 2023 angefangen, Mike de Decker letztes Jahr. Deswegen würde ich jetzt hier auch wirklich mit Josh Rock gehen, auch wenn das wahrscheinlich nicht der Modus ist, in dem man den Highscoring Josh Rock, der mal auf die Doppel strauchelt, unbedingt vorne tippt. Aber genau deswegen mache ich es dann doch. Und
Sehen wir einen neuen Data?
gute Frage. Es ist lange her. Es ist lange her. Brandon Dolan, James Wade, Robert Thornton. Die Aufzählung endet
Stimmt,
im Jahr
das müssten ja
2014.
jetzt, ja, 11 Jahre, 11 Jahre. Ich mag noch nicht so richtig dran glauben. Ich dachte nur, ich frag dich mal.
Vielleicht müsste es ja irgendwie so einen Preis drauf geben und irgendwie 60.000 kriegt noch einer im Publikum oder.
Ja, oder der Typ, der Andy Gallaby erwähnt hat, oder.
Der kriegt die ganz grundsätzlich, genau. Ja, es wäre natürlich schön, aber man muss dafür auch wach sein. Diese Sessions, die da bis 0 Uhr überschreitend gehen. Wir gucken uns das Ganze an und das ist dann auch der Blick nach vorne. Also, wir haben jetzt ja wirklich diese kleine kuriose Situation, dass wir ein abgeschlossenes European Tour Event und ein Draw haben und auf einmal sind dann ja wieder noch Players Championships und diesmal eben im Block unter der Woche. Früher war das ja auch wirklich so an den ein, zwei Tagen direkt vor World Grand Prix Start. Die Players Championships 28 bis 30, da haben wir dann eben ja, Stefan Belmont als Nachrücker, sonst weil es in England ist und es jetzt wirklich auf die Zielgerade geht, kaum Absagen mal dabei und wenn dann auch eher von den unteren Rängen aus gesehen. Und dann melden wir uns wirklich mit der World Grand Prix Analyse in der Woche darauf. Erst groß wieder, guck mal, wie wir diese Players Championships dann noch verwursten wollen. Was haben wir noch dann in dieser Zeit? Die Premier League der ANZ startet, also Australien und Neuseeland werden von 8 Leuten durchtourt. Simon Whitlock, Joe Comito, Brody Klinge, James Bailey, Tim Pusey, Raymond Smith und die eben unter Neuseeland genannten Johnny Tata und Ben Robb spielen da über mehrere Wochen, bis dann die Finals am 22.11. sind. Auch das ist nochmal ein WM-Platz. Ich bin echt gespannt, wie das ankommt. Wir
Ja.
werden es dann thematisieren hier. Und die Development Tour haben wir dann auch noch. Finales Wochenende, World Youth Championship schließt sich dann ja wie immer direkt an. Und es schließen sich auch weitere Touren ab. Unter anderem die mal irgendwo im Dart aus aller Welt gefallene CDLC Tour. Jesus Salate, du willst ihn auf der WM-Bühne
Ja.
haben,
Ja.
unbedingt. Wir werden dafür
Ich habe selten
beten,
so
nicht
sehr
nur, weil
an
der
Jesus
Papst aus München
geglaubt.
ist.
Ja.
Bitte. Ich habe selten so sehr an Jesus geglaubt. Das ist ein schönes Schlusswort. PDC Nordic and Baltic nennen wir noch. Da wird erstmals auch der Turnierabschluss in einer eigenen Meisterschaft ausgetragen. Also es bleibt nicht langweilig. Und das sind so die nächsten Wochenenden auch wieder geregelt. Kevin, war ein Fest mit dir. Wir haben
Ja.
den Ritt wieder geschafft. Und tja, wenn du jetzt nicht noch irgendetwas zu sagen hast, ist der Deckel wieder gefordert.
Ich mache ihn drauf. Warum auch nicht? Startdoppel hatten wir, Schlussdoppel kommt jetzt, zack.
So, also rein damit, ja, vielen Dank, dass ihr auch das Ganze hier durchgehalten habt, vielleicht ja auch in zwei Teilen gehört. Kann man ja gerne machen. World Grand Prix startet dann am Montag, 6. Oktober. Wir melden uns darauf die Woche wieder. Dann auch live versprochen. Das kriegen wir dann auch wirklich gedeichselt. Und bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit. Bleibt uns und dem Dartsport gewogen. Bis bald. Ciao.
Tschüss.